dedicated to all the ravers in the nation.
Hallo, hier ist die Anja und hier sind auch der Carsten und der Robert.
Hallo. Hallo.
Wir sitzen zusammen,
ja,
an einem
Ort. Ja, in
der Tat.
Ein Glück.
Ja, man könnte glauben, vielleicht, also ihr hattet jetzt die 50-50-Chance, sagt mal 50-50, ne?
Ja, bei drei Leuten.
Ja, ja. Achso. Zu erraten, ob wir gerade live, nein nicht live, aber ob wir gerade aufnehmen in Hamburg oder in Berlin. Am Ende dieser Folge werdet ihr eine Auflösung dafür dazu bekommen.
Aber du hast es doch gerade schon verraten.
Ich habe nur gesagt, dass wir zusammen
Ach, stimmt,
sind.
Das ist richtig.
Aber nicht, in welcher Stadt wir zusammen sind.
Stimmt.
So.
Wollen wir jetzt wirklich bis zum Ende der Folge warten? Und das
wird so, ich glaube, dem einen oder anderen wird es zwischendurch vorher schon rauswischen. Die Zuschauer sagen sich, ja Gott, scheiß da drauf, ist mir doch egal, wo die jetzt sitzen oder ob die.
Ob ich denn jetzt hier drauf geklickt?
Was ist das denn hier schon wieder?
Wir haben uns lange nicht gesprochen, jedenfalls nicht mit Mikrofonen.
Das stimmt.
Ja.
Zu lange.
Richtig lange. War noch, da war noch draußen und Wetter. Schön.
Vor allem draußen.
Ja. Also ist schon sehr, sehr lange her. Deswegen, wir haben heute die Folge
32
von sehr vielen, die noch kommen werden.
Na, so viele sind auch nicht mehr. 285 haben wir uns vorgenommen.
Ja.
Ja.
Wir
nagen langsam aber sicher an unserem Bestand von Folgen.
Noch 8 Jahre oder so.
Gefühlte 80 Jahre, genau.
Also dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind.
Wir dürfen halt nicht mehr so lange Sommerpause machen. Dann geht das auch schneller vorbei.
Diese Pause. Also wir hatten eine lange Pause hinter uns.
Können wir nicht so eine Sommersendung machen? So Sommerwetten, das mäßig?
Das war einfach
live vom Schiff.
Ja, Mallorca war das immer, ne? Ja. Ziehst du dann diesen weißen Anzug an, den Tommy immer anhatte?
Genau.
Wie wir sagen.
In so einem Amphitheater war das.
Ja, genau, ja.
Oder wir machen es so wie Harald Schmidt live vom Boot.
Mhm. Wie heißt diese ARD-Sendung? Hier, die Traumschiff.
Traumschiff,
genau.
So richtig. Live von der
ARD.
Traumschiff ist ZDF, aber genau, Harald Schmidt hat, bevor er beim Traumschiff angeheuert hat, hat er auch mal als Harald Schmidt Late-Night-Talker Sendungen von einem Dampfer gemacht.
Ach so, von so einem Ausflugsboot, ne?
Richtig, ich glaube, über den Rhein oder so.
Ja. Das wäre aber auch mal ganz cool eigentlich, aber das ist natürlich ganz schön teuer.
Ja, aber kriegen wir hin. Ich habe neulich war ich war neulich paddeln auf der Alster.
Siehste?
Das ist ja ähnlich.
Das war toll. War der schon mal
Stand-up?
Paddeln?
Ja, klar.
Nee, in so einem.
Oh nee, das ist ja nicht paddeln.
Nee.
Ja, dumm aussehen für viel Geld.
Da setzt du dich rein und dann hast du dein Paddel und dann.
Ja.
Paddeln halt, ja.
Paddeln.
Ja. Paddeln im eigentlichen Sinne.
Ja, paddel. Und dann hatte ich noch so Arbeitskollegen mit drin und dann sind wir noch raus auf die Alster und haben uns alles angeguckt.
Schön.
Mal von der anderen Seite.
Mal, genau. War sehr schön. Dann kam ein sehr maritimes Gefühl auf. Ja, ein gemeinschaftliches maritimes Gefühl. Danach gab es noch Grillgut und Bier. Das war das. Da war die Gemeinschaft.
Auch auf dem Wasser?
Auch auf dem Wasser teilweise, aber kein Grillgut.
Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob es die in Hamburg auch gibt, aber in Berlin hier bei unserem Hipster
Das hast du gerade verraten, dass wir in Berlin sind, glaube ich. Ist egal.
Ach so.
Mist.
Na toll.
Da wollten wir doch einen Quiz draus machen. hier gibt es diese Grillboote. Kennst du die? Diese Rondele oder wie auch, also die so achteckig, wo in der Mitte ein Grill ist. Wo man halt sich da so hin, und dann kann man sich so treiben lassen und dann gleichzeitig grillen und wahrscheinlich Bier trinken nicht, weil ist ja nicht erlaubt, ne? Ist, glaube ich.
Es ist nicht erlaubt, Bier auf dem Wasser zu trinken?
Nee, du darfst, ein Wassergefährt ist ja genauso wie ein Auto, darfst du nur bis zu einer bestimmten Promillegrenze betreiben.
Ach ja, stimmt, natürlich.
Sonst kommt die Polizei oder der Entenschutz und sagt, hier, so geht das aber nicht, junge Frau.
Aber wenn du,
halt
aber
beim Autofahren darfst du nicht erwischen lassen.
So ist das beim Autofahren.
Aber nur wenn du einen Motor hast.
Na, die Dinge, ich weiß nicht. Ja, ist das so? Paddeln darfst du, glaube ich, auch nicht, wenn du
18-0
im Turm hast.
Da kannst du schon mal ein kleines Getränk nehmen.
Ja.
Fahrradfahren darfst du doch auch hier.
Aber
auch
nicht alkoholisiert.
Nicht alkoholisiert.
Nee. Aha. Ich war doch schon zweimal im Krankenhaus. Deswegen, wisst ihr noch damals, als ich im Krankenhaus war, weil ich bis auf dem Fahrrad gefahren bin?
Nee.
War das vor dem goldenen Helm?
Nee,
deswegen ja der goldene
Helm.
Deswegen ja der Helm.
Den kriegt man beim zweiten Krankenhaus.
Richtig.
Ist hier raus.
Wie früher so eine goldene Eins.
Ja. Ja,
wir sind schon ganz gut beim ersten Thema gerade, weil
wir sind, glaube ich, bei 8 Themen gleichzeitig.
Weil ein Zuschauer aus Bayern
Ach, machen wir das jetzt gleich?
Nähere Informationen. Ja, ich finde, wir bleiben da jetzt mal kurz dran bei der Audiobotschaft von unserem...
Ja, apropos goldener Helm. Markus aus Bayern hat sich, glaube ich, so den goldenen Helm verdient, indem er uns eine Zuschauerpost zukommen hat lassen, aber nicht so wie andere Leute, einfach so billig per E-Mail, ja, sondern... im Prinzip auch per E-Mail, aber er hat uns einen Link geschickt zu einem Audio, was er produziert hat und das hören wir uns mal gerade an.
So, Aufnahme läuft. Servus, hier ist der Markus aus Bayern. Seid gegrüßt. Ich habe mal eine Frage an die Experten und es seid ihr drei ja offensichtlich. Ihr kennt Dinge in eurem Alltag, in eurem Leben, die illegal sind, ja? Kennt ihr in der Reihe? Aber wo, bei welchen Dingen würdet ihr als allererstes sagen, das gehört für mich legalisiert, obwohl es illegal ist? Ja, überlegt euch was. Ja, der Klassiker wäre, gebt das Hanf frei oder wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und dann dieselbe Frage nochmal umgekehrt. Was ist eigentlich völlig legal? Ja, kann jeder machen? Kommt nicht in Konflikt mit dem Gesetz? Aber wo ihr sagen würdet, das müsste verboten sein. Ja, das muss illegalisiert werden quasi. Macht euch Gedanken zu dem Thema. Ich wünsche euch schöne Grüße. Macht es gut. Servus.
Da, Markus, da wünschen wir natürlich schöne Grüße zurück.
Ach, die Bayern.
Die Bayern. Ja,
das ist so sympathisch
gleich. Ein sympathischer, also bis auf die CSU-Wahlergebnisse, aber das ist ein anderes Thema. Ja, danke Markus. Auf jeden Fall Bienchen mit Stern und dem goldenen Orden am Band. Mhm. Wird schwer für so eine Biene, aber für den Audiobeitrag. Also nehmt euch da ein Vorbild dran. Das fanden wir sehr, sehr nett. Wollen wir mehr von haben. So, jetzt aber zum Inhalt. Haben wir uns Gedanken gemacht? Ich glaube, fette 5 Minuten vor der Sendung haben wir kurz drüber nachgedacht.
Das ist überhaupt nicht einfach, ist irgendwie so aus dem Stand zu beantworten. Mir jedenfalls nicht.
Ja, also vielleicht der ersten Teil. Ne? Was ist verboten und sollte legalisiert werden? Markus hat ja schon gibt das handfrei angesprochen. Da gibt es ja auch seit Jahren Bestrebungen. Würde ich persönlich auch unterschreiben. Also ich bin, was Drogen angeht, eher liberal eingestellt und würde immer sagen, also wenn Alkohol und Zigaretten und Kaffee und so alles erlaubt ist, dann sollten auch eigentlich alle anderen Drogen erlaubt sein.
Kaffee ist eine Droge?
Ja, Koffein. Also es geht ja immer um die Dosis. Und
aber ist Red Bull dann auch eine Droge?
Das ist ein potenzieller Sponsor, da müssen wir aufpassen.
Nee, wir sind doch liberal gegenüber.
Für unsere Sommersendung. Ja, stimmt, ja. Für unsere Sommersendung auf Mallorca. Genau. An deinen weißen Anzug kommt dann so ein kleiner roter Bulle. da ist Zucker dran, da ist Taurin dran, da ist Koffein drin.
Im Kaffee ist doch kein Zucker.
Nein, in Red Bull. an deinem Kaffee ist kein Zucker.
Kaffee ist super gesund.
Es geht ja nicht darum, ob es gesund ist. Es verändert deine Körperbiochemie sozusagen.
Aber du hast recht, also bin ich bei dir im Alkohol, Zigaretten, ja. Nikotin.
Also es gibt ja nicht umsonst diese ganzen Statistiken, wie viele Leute sich im Jahr in Deutschland, Europa, je nachdem welches Land man da ansetzen will, zu Tode saufen. Ja, um es mal ganz hart auszudrücken. Es ist halt einfach eine...
Zu Tode rauchen.
Zu Tode rauchen auch, genau. Auch wenn das längerfristig ist immer so diese... Ursache und Wirkung ist da nicht ganz so immediate. Ich würde einfach tatsächlich alle Drogen freigeben und besteuern und regulieren staatlich.
Also alle.
Alle.
Die ganz Bösen.
Auch die ganz Bösen. Einfach, um sie aus der Illegalität rauszuholen und chemisch reinzuhalten sozusagen.
Das Land, in dem ich wahrscheinlich im Alter, in hohem Alter leben werde, Portugal, macht das genauso. In Portugal ist es so, dass alle Drogen legal sind. Das hat insofern den Vorteil, dass die Polizei oder die Menschen, die halt versuchen, die Kriminalität dahinter zu bekämpfen, sich nicht mehr um die Drogendealer oder um die Drogenkonsumenten kümmert, sondern tatsächlich um die Bösen, die Kriminellen. Also es ist erlaubt, die Drogen zu nehmen. Und es ist aber nicht erlaubt, sie zu verkaufen, glaube ich.
Na, ohne Lizenz wahrscheinlich.
Genau, aber nicht damit eben.
Wenn du keine Apotheke bist, darfst du keine Drogen verkaufen.
So ist es, glaube ich, ungefähr, genau. Und du bist also straffrei. Ob du dir einen Heroin spritzt oder eben einen Joint rauchst oder so, es macht dann keinen Unterschied. Und es gab dazu mal eine ganz interessante Podcast-Reihe jetzt vor ungefähr einem Jahr oder so bei Radio 1 zum Thema Hanf legalisieren eigentlich im weitesten Sinne. Und genau, und in Portugal ist es wirklich so, dass die ganzen Drogentoten auch zurückgegangen sind, dass es viel, dass die Polizisten viel mehr Zeit haben, sich halt der eigentlichen Kriminalität dahinter zu kümmern und so. Also alles ist besser. Und die Suchtstellen, also für die Leute, die sich um die dann wirklich süchtig werden oder so, die haben halt auch viel mehr Möglichkeit, mit denen zu arbeiten oder eben auch, es gibt nicht mehr so viele Suchtfälle und sowas alles. Mhm. Also das müsste man jetzt mal ganz genau nachlesen, aber was ich bisher da in der Vergangenheit drüber gelesen und gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre ein Modell, das würde ich eigentlich befürworten.
Ja, das Problem daran ist ja immer, dass es ja, also man darf ja bei dieser ganzen Diskussion nicht so tun, auch mit Hanf tatsächlich, als wäre das alles folgenlos. Ne? Also es ist trotzdem ja nicht gut unbedingt in hohen Dosen oder in regelmäßiger Aufnahme für den Körper. Und natürlich, da sind wir dann wieder bei den langfristigen Folgen, schlägt das dann auch wieder aufs Gesundheitssystem. Ne? Du hast natürlich dann viel mehr Leute, die, also ich meine, andererseits hast du die jetzt auch. Die sind ja, es wird ja trotzdem genommen. Das ist ja der Grund, warum diese Drogen genau so problematisch sind. Also die Wirkung hast du immer, weil die Leute nehmen sie auch jetzt, wenn sie illegal sind, sind dabei aber noch mit einem Bein im Gefängnis sozusagen. Ja. Das ist halt das Problem daran. Und du musst halt sehen, dass, deswegen sage ich, es sollte reguliert und besteuert werden. Und das wäre meine Voraussetzung dafür, dass sichergestellt wird, was schwierig ist, dass die Steuern, die damit eingenommen werden, dann wieder den Effekten zugutekommen. Mhm. Also du musst sozusagen damit das Gesundheitssystem subventionieren, das sich dann darum kümmern soll, dass die Leute, die eben ein bisschen süchtig werden und das ein bisschen übertreiben.
Also ich bin absolut, also gerade beim Thema Gras bin ich absolut für eine Legalisierung. Eben auch wenn man sagt, guckt, wie viele Menschen sterben im Jahr an Alkohol, an Folgen des Rauchens, von Tabakrauch oder Alkohol. Also vor allem Alkohol macht tötet Menschen. Ja. Und es ist so gesellschaftlich anerkannt, ja, hier noch immer saufen und so, das finde ich halt.
Anja, wie war es denn gestern Abend?
Das ist echt, aber trotzdem, ich finde es halt, also wenn das erlaubt ist, dann muss das muss Gras auch erlaubt sein, finde ich.
Würde ich auch.
Und ich finde auch den Anbau, der sollte nicht mehr illegal sein. Also wenn ich hier meine kleine Pflanze haben möchte und dann pflücke ich die und dann trockne ich die und dann rauche ich da meinen kleinen Joint irgendwie, ist es auch tausendmal, ist es halt auch nicht nur weniger Kriminalität, die dahinter steckt. Also du hast keinen Dealer, du hast niemanden, der irgendwie auf der Straße weggeschnappt wird und dafür in den Knast muss, du hast niemanden, der irgendwas irgendwo transportieren muss. Und diese ganze Industrie dahinter gibt's ja dann nicht mehr. Und es wird nicht irgendwie gestreckt, du weißt halt, was für Zeug du zu dir nimmst. Also ich finde halt den Grasanbau zu verbieten, finde ich auch irgendwie bescheuert, aber na gut.
Ja, das ist halt diese Kette, ne? Die wollen halt, dass es gar nicht erst in Umlauf kommt und dann wird halt werden halt die Plantagen in den Mietswohnungen hochgenommen und so. Ich habe eine ganz lustige Reportage gesehen über tatsächlich medizinisch verschriebenes Marihuana, was ist ja auch in wenigen Fällen in Deutschland schon gibt, wo du dann tatsächlich aus der Apotheke dir in diesen kleinen Döschen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo man sonst immer so Salben angerührt bekommt, ne? So kleinen Döschen, weiße Dosen mit roten Deckel.
Ja.
Genau. Und da hat dann sich so eine Frau, die irgendwie unter chronischen Schmerzen leidet, die das dann tatsächlich verschrieben bekommen hat, ging zur Apotheke und kaufte sich dann irgendwie, ich glaube, 10 oder 20 Gramm Gras und die kamen dann auch in diesen kleinen, waren zwei Sorten, hatte sie dann zwei von diesen kleinen Töpfen und da waren dann jeweils 10 Gramm davon drin und das war aber ganz schön teuer.
Also wollte gerade sagen, völlig überteuert.
Und rechts zur Revaler Straße hier vorne war das ganz schön teuer. Aber das ist halt genau das, was man dann, da sind dann halt die Steuern noch mit drauf im Zweifel. Also da jetzt vielleicht nicht, aber.
Und es hilft den kranken Menschen. Das ist ja halt auch so eine Sache. Marihuana hat nachweislich einen schmerzlindernden Effekt bei Menschen, die halt unfassbar leiden. Zum Beispiel bei Multiple Sklerose oder Tourette selbst. Selbst Tourette-Patienten kriegen dann dadurch irgendwie ein besseres.
Können ihren Tick besser.
Ja, kriegen einen Tick besser unter Kontrolle und so. Also es gibt so ganz viele Krankheitsfelder, wo das halt eine positive Wirkung hat.
Ein Freund von mir, der hat, sein Vater hat Parkinson und der hat dem jetzt das Kiffen beigebracht quasi und bringt ihm auch immer irgendwie Zeug mit, allerdings nicht aus der Apotheke, davon gehe ich aus. Und das ist halt.
Aus den Niederlanden.
Was Anja gerade schon sagt. Ja. Also er ist wesentlich ruhiger. Also man hat es ja auch im Internet schon oft gesehen, irgendwie YouTube-Videos, wo dann die Leute aufhören, irgendwie zu zittern oder so. Und der raucht jetzt halt immer zusammen mit seinem Papa dann halt ein paar Tütchen und dann ist halt alles schön irgendwie. Und also das ist halt auch so ein Thema, wie du schon sagst. Ja.
Ne? Lebensqualität verbessern. Ja. Ne? Also ich meine, natürlich hilft es nicht. Also im Sinne von, wird das Parkinson nicht heilen,
genau,
die Multiple Sklerose, sondern es ist halt die Verbesserung der Lebensqualität für die Betroffenen.
Ja.
Und wenn das irgendwie dazu führt, warum nicht? Ne? Also ich bin der Letzte, der irgendwie verbietet, nee, dir darf es nicht besser gehen. Das ist
Ja. Also da bin ich, das, also bei dem Klassiker-Thema würde ich sagen, ja klar, komm, das muss unbedingt erlaubt werden, das ist lange überholt. Also auch da ist ja auch, also warum ist Cannabis überhaupt verboten?
Das ist eine gute Frage.
Das ist halt auch, das habe ich auch in diesem Podcast gehört letztes Jahr. Da hat sich halt gerade in Amerika irgendwann das so ein Lobbyistending. Irgendwie, ich glaube, es war nach der Prohibition, als dann der Alkohol doch wieder erlaubt war und musste man sich irgendwie was Neues suchen, was wir gegen das wir kämpfen irgendwie. Also, so, ich rede jetzt wieder gefährliches Halbwissen, aber es ist letztendlich hat sich nur irgendeine Person oder irgendeine ein Verband oder ein politisches eine Nein. politische Gruppe überlegt, das ist jetzt scheiße.
Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war und woher das eigentlich kam, aber wahrscheinlich
das ist dann rübergeschwappt
so gewesen sein. Aber in Amerika, gerade dieser War on Drugs, also dieser wirklich die harsche Politik gegen jede Art von Drogen und damit natürlich auch Marihuana, kam irgendwie aus den alten Bush-Tagen. Da hat Barbara Bush, also die Frau von Bush Senior, war da sehr vehement, auch wegen ihrer Erziehung wahrscheinlich, also so christlich fundamental, bla, ne, so. Die war da sehr dagegen und dadurch, dass sie dann First Lady war und quasi in einer Position, wo sie gehört wurde, was, wenn sie was gesagt hat dagegen, und da ging das so los. Also da haben sie dann angefangen, plötzlich den War on Drugs auszurufen, der ja bis heute sehr erfolglos irgendwie dazu führt, dass in, an der mexikanischen Grenze, weiß ich nicht, so viel so sichere Zäune gibt wie sonst an keiner Grenze in der westlichen Welt irgendwie, ja. Und trotzdem der Drogenhandel floriert mit verschiedensten Drogen aus Mexiko importiert.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber irgendwie zu Schulzeiten, wenn dann die Drogenaufklärung irgendwie losging, da war auch Marihuana immer die Einstiegsdroge für härtere Drogen.
Auf jeden Fall. Ja.
Als diese betitelt und
na, es war halt, es gibt halt
Aufklärung
nicht so wirklich, bisschen, na, es gibt halt keinen Grund, Marihuana an sich zu verteufeln, weil es halt nachweislich keine so schlimmen Auswirkungen hat, wie zum Beispiel Alkohol, in, natürlich jeweils von der Dosis abhängig. Und deswegen muss man da irgendwie immer einen Twist finden, der dazu führt, warum das auch schlimm ist. Oder warum das noch schlimmer ist als Alkohol. So. Einstiegsdroge führt auf jeden Fall zu Heroinkonsum. Ja. Eine Woche später liegen die alle mit der Nadel im Arm unter der Brücke.
Also wenn du Wir Kinder von Bahnhof Zoo liest.
Ja, oh, das. Oh, ja.
Da ist es ganz klar. Also Christiane F. hat erst Gras geraucht, das hat ihr nicht mehr gereicht und dann zack.
Das war ja schon im Prolog, ne, von dem Buch. Da war ihr Graskonsum und sofort im ersten Kapitel war dann.
Da war die dann echt ziemlich schnell an der Nadel. Ja. Mhm. Da denkst du auch so, ah, Mist. Das, also es ist auch wichtig, also gerade da, es ist halt trotzdem nach wie vor unfassbar wichtig, dass unter 18-Jährige überhaupt nicht sowas konsumieren.
Warum?
Weil es halt auch nachweislich halt Auswirkungen auf die Entwicklung hat. Also wenn du in deiner, solange es dein Gehirn halt noch im Wachstum ist und ob du halt säufst oder kiffst oder rauchst oder so, es macht dich, also du, das beeinträchtigt dich halt.
Aber auch da wieder Dosis, ne?
Genau, so natürlich, ne? Also ich habe auch schon als unter 18-Jährige gekifft, ja, und auch schon Bier getrunken und so. Und
du siehst mich schockiert.
Ich glaube auch, dass das, also aber ich habe aber auch in der Zeit Menschen kennengelernt, die es echt übertrieben haben, die dann eben nicht das Abi geschafft haben und auch vielleicht gar nicht mal den anderen Abschluss, den man davor machen kann und die dann halt irgendwie, die heute vieles bereuen und auch letztendlich auch ihre, die Gehirnentwicklung, glaube ich, beeinträchtigt haben. Und da muss man, und das ist halt echt wichtig, dass man das irgendwie seinen Kindern, glaube ich, dann auch sagt, ey, wenn du 18 bist, ne? Also,
mit dem 18. Geburtstag ist deine Entwicklung abgeschlossen. Hier oder, ist dein erster Joint.
Ja, aber so. Aber vorher bitte pass auf dich auf. So.
Wann habt ihr das erste Mal Drogen bewusst zu euch genommen?
Bewusst?
Also alles? Also bewusst im Sinne von, ihr wusstet, dass das was ist, was man in Anführungsstrichen nicht macht.
Über welche Drogen reden
alle.
Wir denn? Alle.
Also zum Beispiel auch Zigaretten.
Mal, alles.
Das erste Mal geraucht habe ich, da war ich glaube ich irgendwie 9 und ein Kumpel ist mit mir los in den benachbarten Kaisers damals noch und hat irgendwie Bolle. hat Zigaretten mit mir zusammen geklaut, das war schon die erste.
Mit was?
Das erste Verbrechen. Nein, 9 war ich, 12 wahrscheinlich irgendwie eher. Und dann haben wir da irgendwie so ein bisschen gepafft, uns irgendwo versteckt.
Auf Lunge oder wirklich nur so?
Also ich fand den Geschmack schon so eklig, irgendwie, dass ich es gar nicht bis zur Lunge geschafft habe, glaube ich. Und ich habe ja dann später, weiß ich, mit 16 oder so habe ich angefangen zu rauchen und habe auch lange geraucht.
Aber warum, war das dann eher so Druck, also jetzt würde ich Druckengrupp sagen, also Gruppendruck, weil du hast ja die Erfahrung, dass es scheiße schmeckt, schon gemacht. Also warum hast du dann trotzdem angefangen zu rauchen?
Gute Frage. Das war irgendwie so dieser Klassiker, irgendwie Klassenfahrt und alle haben geraucht und ach komm, hier probier's mal. Und dann war aber auch schon der Alkohol irgendwie in Strömen geflossen zu der Zeit und dann, ach ja, cool, lass mal machen irgendwie. Und Gras geraucht habe ich, glaube ich, bewusst das erste Mal auch erst über 20, mit über 20. Also
aus Neugier dann.
Aus Neugier dann, weil ich mal wissen wollte, ach komm, warum macht ihr denn den Quatsch jetzt?
Was soll der Scheiß?
Falls ich nächste Woche an der Nadel hänge, scheiß drauf.
Das war doch auch die Zeit, als du kurz unter der Brücke gewohnt hast. Ja,
irgendwas ist immer.
Ja. Ich habe schon voll früh mit ganz viel Quatsch angefangen, muss ich, das kann man gar nicht erzählen.
Doch, dafür sind wir hier.
Ich glaube, es ist das erste Mal, wir haben auch so mit irgendeiner Freundin. Ich hatte immer so Freundinnen oder Freunde, die immer so Quatsch.
Ja, waren immer die anderen, ne?
Ja, waren immer die anderen. Nee, aber da war das so, dass wir wollten halt gern rauchen. Und dann haben wir Rosenblätter vom Rosenstrauß, weil bei uns vor der Schule standen so Rosensträucher, abgepflückt und haben die in so Kaugummipapier eingerollt und angezündet.
Wie alt wart ihr da? 25?
Nee, ich glaube, da waren wir.
Das war letzte Nacht.
10, nach dem 11, 5. 12, 11 wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir waren noch in der Grundschule. Und,
aber hat sie nicht durchgesetzt, oder? Die Droge.
Das war irgendwie, also wir fühlten uns mega cool und krass und wir haben halt auch mit dem Feuerzeug halt was gemacht. Das war sowieso das, oh Gott, das.
Aber sag mal, Rosenblätter in Kaugummi, das ist wahrscheinlich noch ungesünder als wirklich einmal eine Zigarette zu rauchen, ja, oder? Das klingt
irgendwie eklig. Es hat überhaupt nicht funktioniert, da kam kein Rauch raus, ist ständig ausgegangen. Es war, naja, dann sind wir doch lieber wieder in das Haus eingebrochen, was da neben der Schule natürlich war.
Moment.
Das war halt so langweilig. Das Haus war ein altes Fabrikgebäude direkt neben der am Strausbeier Platz. Da ist jetzt, ja, sind jetzt richtig sind jetzt schöne Wohnungen, ne? Hipsterwohnungen drin, teuer und so. So ein ganz altes Fabrikgebäude, da war alles, die Fensterscheiben waren eingeschlagen und es war auch, glaube ich, echt gefährlich, da einzubrechen. Und also da lebte niemand, wir sind halt eingebrochen in ein Haus, wo, ja, ich möglicherweise lebte, also es gab auch so ein
der
paar
oder
Ecken,
andere Obdachlose wird
ja,
sich dann schon,
wo da auch so mal eine Matratze war und so, und dann waren auch so alter Müll bei uns, von uns aus der Schule, da so alte Landkarten, wo halt noch DDR und Sowjetunion drauf waren und sowas, das war ein bisschen aufregend. Und da sind wir aber ständig eingebrochen und haben dann da auch rumgeguckelt oder so. Also so.
Hat so Dinge gemacht.
Ja, man, also es war ein Riesengebäude. Man konnte da so viele Etagen erkunden und das war schon aufregend. Aber ich glaube, dann das erste Mal so richtig geraucht.
Da hat Anja versucht, Drogen zu nehmen, war zu langweilig, ist wieder eingebrochen.
Aber so richtig geraucht habe ich dann, glaube ich, mit 14, 15.
Also dann auch dauerhaft geraucht im Sinne von selber, nein, mit 14 kann man nicht selber Zigaretten kaufen, 15, oder?
Ja, doch.
Kann man.
Das
kann
ging, man, ja, ging alles damals. Da hattest du ja noch Automaten, Zigarettenautomaten.
Ja.
Dann hast du einfach 5 Mark reingesteckt und dann unten so eine Schublade aufgezogen.
Da war das ja noch nicht wie heute, wo du quasi dein gesamtes dein Lebenslauf da vortragen
das
musst.
Das kam dann alles. Alles erst nach und nach. Aber ja, und Gras habe ich, glaube ich, auch in dem, genau, fing alles zur selben Zeit an. Ich weiß noch, mit 14 habe ich gesagt, ey, Alkohol geht gar nicht, finde ich widerlich, Zigaretten geht gar nicht, finde ich alles schlimm, Jungs sind richtig schlimm.
Und dann eine Woche später.
Ein halbes Jahr später.
War noch so.
War ich im Ferienlager, weiß ich noch, kam aus dem Ferienlager wieder und habe rumgeknutscht, Bier gesoffen, nur Scheiße gemacht.
Rumgeknutscht und Bier gesoffen ist ein wirklich hartes Rockerleben.
Nee, aber weil es halt bei mir so krass war, weil ich wirklich vorher gesagt habe, nee, das will ich alles, interessiert mich nicht, ich will hier schön und brav in der Schule sein.
Anja war ein halbes Jahr lang straight. Und dann ging es los in der Klassenfahrt.
Ja, und du?
Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. Also ich weiß nicht, hier oder nur so privat. Ich habe damals im Ferienlager in der DDR noch die erste Zigarette von dem Ferienlagerbetreuer. Ja, quasi auf Pionierfahrt oder so. Ja. Die erste Zigarette von einem damaligen Betreuer. So, da. Also die Betreuer waren Opus 16-Jährige, die Taschengeld aufgebessert haben, da bekommen, da war ich, glaube ich, war ich 7, 8 oder so, ne? Irgendwie sowas in dem Alter. Und das war halt aber auch noch die DDR-Zigaretten, also hier Kraut 23 und so.
Genau.
F6. F6, genau. Club. Die also wirklich, wirklich abartig
Kabinett.
Waren. Und da haben mehrere von uns mit dem zusammen, er hatte sozusagen, wir waren halt neugierig und er hat gesagt, so, wollt ihr mal probieren, hat uns eine für alle sozusagen gegeben, haben wir nicht geschafft. Jeder hat so 3 Züge gemacht und genauso wie Carsten auch so einfach bis zur Lunge ist nicht gekommen. Und das war so abartig und seitdem bin ich geheilt gewesen, deswegen habe ich das vorhin gefragt, was Rauchen anging. Also ich habe nie dann auch keinem Gruppendruck stattgegeben sozusagen, dass ich irgendwie nochmal das Bedürfnis hatte, diese komischen Glimmstängel da in meinen Mund zu schieben.
Das ist auch richtig, richtig gut. Ich wünschte, dass das bei mir so gewesen wäre, weil ich hatte auch keinen Gruppendruck, sondern ich wollte einfach richtig toll, ich wollte unbedingt erwachsen sein. Hm. Ich dachte mir, indem ich all diese Dinge mache, bin ich erwachsen, selbstständig und reif und kann alle meine Entscheidungen selbst treffen.
Und das hat bis heute nicht geklappt.
Und also das war, ich glaube, deswegen einfach, um nicht mehr als Kind zu gelten. Hm. Das war mir das so total wichtig, denn Das ist Quatsch, ne? Heute kann ich euch sagen, wie dumm warst du denn? Was bist du denn wie ein dummes Kind gewesen?
Ja, das war mit Kokain bei mir so.
Aber das war genau.
Dann mit 8.
Genau. Aber ich fühlte mich halt cool und unsterblich und frei und dachte so, ihr könnt mich alle mal, ich mach, was ich will. Hm. Und das fand ich toll.
Ich glaube, so diese Synapsen bei mir waren sowieso schon geknüpft. Mein Vater hat geraucht, ja. Der hat auch keine Rücksicht genommen. Also
Raucherhaushalt.
Also es war ein Raucherhaushalt. Also wir sind in Urlaub gefahren mit einem Trabi und er hat auf engstem Raum halt irgendwie geraucht irgendwie und
da wusste man saß gar nicht, was drin
ist, und dachte so, boah, jetzt riecht's mal ganz gut und jetzt stinkt's.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe sehr viel Zeit mit meiner Mutter im Auto verbracht, schon immer. Also weil
damals am Bahnhof Zoo.
Nee, auch so, weil wir haben ja hier oben hier da im Nordkiez gewohnt und meine Schule war ja bei Lammstrausberger Platz. Die musste mich also jeden Morgen hin und her fahren. Und jeden Nachmittag auch zurückfahren. Und wir saßen immer im Auto. Die hat doch garantiert geraucht die ganze Zeit. Habe ich denn als Kind nicht gedacht, boah, Mama, hör mal auf.
Das riecht so komisch.
Also, klar, die hat natürlich das Fenster aufgemacht.
Ich glaube, wenn du es nicht anders kennst, ne?
So, ja, ich habe das nie in Frage gestellt, wahrscheinlich.
Das macht halt Mama so oder halt bei Carsten macht Papa so und dann ist halt so.
Ja. Das war, also für mich, ich kann mich erinnern, war halt normal, dass der Mann raucht.
Das ist halt in so einer Familie.
Genau.
Der Papa. Abend schön die Pfeife.
Nee, das nicht. Nee? Ich habe auch noch nie eine Pfeife probiert, also so eine Tabakpfeife.
Selber geraucht nicht, nee. Ich kenne aber in der Familie, oder sagen wir mal Ex-Familie, aus Scheidungsgründen, da gab es so einen Pfeifenraucher, auch den Mann natürlich. Ja. Und das roch für mich, jedenfalls als Außenstehender, immer besser als Zigaretten. Ja, also der Tabak an sich. So.
Stimmt,
ich weiß nicht, ob das vielleicht war ich da auch schon ein bisschen was älter und habe das dann irgendwie nicht mehr ganz so eklig gefunden, aber irgendwie war der Pfeifentabak immer besser. Und dann kam irgendwann, also Alkohol natürlich, 14 oder so, ne, wenn man das erste Bier dann irgendwie.
Das eigentlich auch nicht geschmeckt hat, oder?
Nee, also das war, der Biergeschmack Bier? Am Anfang war auch nicht dolle, nee. Und dann,
überhaupt nicht geschmeckt.
Und dann hatte ich ja eine Zeit
Sternburg.
Lang. Sternburg. Sternburg, ja. Also gleich mit dem richtigen eingestiegen. dann hatte ich eine Zeit lang tatsächlich so eine Phase, wo ich aus der Schule kam und dann meine Eltern hatten so ein kleines Schnappschränkchen. Die waren da beide noch berufstätig und deswegen nicht
Deine zu Mama Hause. Hört noch mit hier?
Ja, so okay. Alles gut. so lange her. Und da hatten sie wirklich so. Also das ist auch vollkommen eklig. Da hatten sie so eine Phase gerade, das war kurz nach der Wende gewesen sein, weil da gab es dann plötzlich die ganze bunte Baileys. Welt, stand dann offen, wenn es Baileys gewesen wäre. Da standen halt so Brombeerschnaps und so Liköre drin, weißt du, die halt wirklich furchtbar süß waren, auch so lecker nach Saft aussahen und so. Und ich habe halt so, ich wusste schon, dass Alkohol ist. Ich habe nicht gedacht, so, oh, lecker Saft, sondern dachte halt, oh ja, will ich mal probieren. Dann habe ich halt mich so immer nach der Schule so durch das Schnappschränkchen getrunken und Börsennachrichten im Fernsehen geguckt. Das war halt immer zu dieser Zeit, wo auf Sat.1 die Börsennachrichten kamen, weiß ich noch wie heute, und dann immer so ein Schlückchen Schnaps getrunken. Aber immer jeden Tag einen anderen. Seitdem.
Fängst du an zu zittern, wenn du Börsennachrichten genau. siehst.
Pavlov ist so ein bisschen. Nee. Seitdem habe ich eine Abneigung gegenüber Börse und Likören.
Ah, das erinnert mich auch, wie wir einmal Silvester, ich glaube, da war ich 13 oder so, und da gab es Blue Curaçao bei uns.
Ach, unten, lecker.
Bei den Erwachsenen. Ja. Und meine Cousine und ich, wir saßen oben bei ihr im Zimmer und dachten, oh Mensch, irgendwie ist lang. Wir haben uns halt einfach gelangweilt. Und dann haben wir heimlich die Blue Curaçao-Flasche aus der Küche geklaut, in ihr Zimmer gebracht. Und dann saßen wir beide vor dieser Flasche. Okay, das ist Alkohol. Aber das ist blau. Gott, meinst du, wir gehen danach irgendwie, die merken das. Und wir haben dann wirklich, das war so albern.
Mit Mundwasser wieder aufgefüllt.
So einen mini, mini kleinen Schluck halt. Ich glaube, aus dem Deckel, glaube ich, sogar raus. Oder keine Ahnung, auf jeden Fall so einen ganz kleinen Schluck getrunken. Du bist
genippt.
Und dachten dann so, und, merkst du schon was? Nee, noch mehr. Nee, nicht
voll getrunken.
Nicht noch mehr, nicht noch mehr. Und da haben wir da heimlich Blue Curaçao getrunken. Also, wo ich auch dachte, also Alkohol, es hat halt überhaupt nicht geschmeckt. Und ich glaube, der ist auch nicht dafür da, dass man den pur trinkt. Und
so. Nee, Blue Curaçao. Kann ich nur in Verbindung mit Mixgetränken.
Mach das hier mal rein, genau.
Damit das oder man zurückgeschmuggelt.
Aber ich glaube, wenn ich jetzt mich noch weiter zurück erinnere, so die ersten Alkoholerfahrungen hat man gemacht, wenn man irgendwie die Ananas aus der Bohle gegessen hat. Die
dann zu voll, Silvester.
Zu Silvester gab es bei uns immer Erdnussflips und eine Sektbohle mit Ananas irgendwie.
Ach, die DDR war schon toll.
Na, aber auch so dieses überhaupt zu Familienfeiern, wenn dann irgendwann mal irgend so ein so ein Mann war das halt immer, der immer mit seiner
Pille. Da kam immer so ein Mann.
Mit seiner Pille. Irgend so ein Onkel oder irgendwie.
Ja, Sebastian Krumbiegel.
Irgend so ein Mensch, der mit seiner Pilzblume da stand, wo und auch dieser kleine Kranz ist. Die willst du mal nippen?
Ja, genau.
Komm, einen Schluck kannst du mal kriegen.
Ja, heute ist ja Silvester. Heute
ist ja Silvester. Genau. Und dann so, ja, okay. Ja, probier mal. Und dann immer so, irgend so ein Onkel hat mir immer einen Schluck Bier angeboten.
Das war bestimmt der gleiche Onkel, der Robi ja, eine
Zigarette, genau.
Und die sagt, hier, komm, einen Schluck kannst du mal. Das schmeckt gut, schmeckt
komm,
gut.
Komm, eine Spritze.
Und dann denkst du so, Gott, man hat als Kind, oder auch meine Oma hat mir, wenn ich irgendwie nachts nicht schlafen konnte, hat die mir irgend so einen Melissengeist oder sowas gegeben. Ne? Oh, ja, ja,
das ist
ja
aber auch so ein Klosterfrau Melissengeist und auch so andere Hausmittelchen, so Hustensaft und so, sind ja auch schon seit jeher mit Alkohol versetzt und wird immer akzeptiert, dass man das auch Kindern geben darf. Also es ist immer so, ja. Reibt die ein, gib ihm zu trinken, alles.
Alles gut. Die schläft.
Genau. Und so, in Anführungsstrichen, richtige Drogen. Also Carsten hat ja gerade schon gesagt, dann mit irgendwann aus Neugier nach 20, aber so auch.
Darüber hinaus habe ich nichts probiert. Nee.
Ich habe mal, es ging dann irgendwann auch so zu Zeiten des Zivildienstes und auch so davor hatten wir dann so Partys, wo man sich halt
die Pappen geworfen hat.
wir haben uns dann immer getroffen, haben eben immer einen Billigkasten Bier dabei gehabt, hier so Sternburg, Rexpilz, so die üblichen
Oettinger.
Oettinger, genau. Dann irgendwie Gras, jede Menge. Irgendwie haben wir alle unsere Vorräte mitgebracht. Und dann waren wir ein Wochenende in irgendeinem Haus von irgendjemandem, der halt sturmfrei hatte. Und haben irgendwie völlig zu Pornos geguckt, haben uns darüber lustig gemacht und haben irgendwie Musik gehört laut und so. Und da wurde dann irgendwann, wurde die Grenze verschoben. Und da brachten dann die ersten auch so LSD-Blättchen mit und irgendwelche Pillen und so, also hier Ecstasy und so Geschichten. Und da haben wir alles mal probiert und dann war wieder gut. Also es war jetzt nie, dass ich irgendwie mir davon mehr erhofft habe, beziehungsweise irgendwie mehr Erfahrung gemacht habe, so dass ich immer, muss ich unbedingt jedes Wochenende haben. Irgendwie bin ich da nicht so rangekommen.
Ja.
Aber für die anderen Drogenerfahrungen hast du uns ja einen schönen
Link genau. Gezeigt. Ach, ein Übergang. Wahnsinn, ah, super. Genau, ich habe nämlich unabhängig tatsächlich von der Frage von Markus, wir müssen nämlich noch den zweiten Teil schneller beantworten,
stimmt.
Was wir könnt ihr euch mal überlegen, während ich hier von Drugslab erzähle. gibt einen coolen, finde ich jedenfalls, YouTube-Kanal, den ich entdeckt habe, der wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich irgendwie der einer der letzten Menschen, der den entdeckt, weil der hat auch schon ein paar Abonnenten, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Niederlanden, also sprich staatlich gesponsert, namens Drugslab, wo drei sympathische junge Menschen, die irgendwie alle zu schön aussehen, um Drogenopfer zu sein,
also nicht so wie wir.
Nicht so wie genau, Drogen ausprobieren unter kontrollierten Bedingungen. Also das, was die Vice auch mal gemacht hat und eigentlich jede, so gut wie jede Pop-Literatur, also Pop-Veröffentlichung schon mal probiert hat. Dann halt unter ärztlicher Aufsicht in einem Studio mit Vor- und Nachteilen aller Drogen aufgelistet. Also weder mit dem moralischen Zeigefinger, wie das macht man nicht, und aber auch nicht verherrlichend und alles. Und zeigen halt relativ nett und sympathisch die Folgen von Drogen. Also irgendeiner von den dreien sozusagen nimmt immer Drogen, dann gibt's immer noch einen zweiten, der clean bleibt und aufpasst, dass nichts passiert und so grounded alles. Und dann kann man halt, 10 bis 20 Minuten lang dabei zugucken, wie so ein Trip funktioniert, je nachdem, welche Droge man da gerade genommen hat. Da gibt's dann so die LSD-Erfahrung im Park, die Kokain-Erfahrung im Studio und so. Ist halt alles relativ sympathisch und aber auch sagen wir mal seriös, wie auch immer man das auslegen will. Finde ich einen netten Kanal, kann man sich mal angucken und ist halt zur Drogenaufklärung gedacht. Ne? Wie gesagt, Niederländisch ist auch auf Niederländisch und alles untertitelt.
Und, sehr gut.
Ja.
Mein Niederländisch ist ein bisschen eingerostet.
Ist ein bisschen rostig, ja, genau. Und kann man mal reingucken, ich finde das ganz witzig.
Jeden Freitag um 5 nehmen sie Drogen.
Richtig.
So you don't have to.
So you don't have to, genau. Also es ist, wie gesagt, sie zeigen halt relativ offen, was so passiert. Auch negative Nebeneffekte und negative Erfahrungen, wenn irgendwie mal eine Droge nicht so funktioniert. Eigentlich, also man nimmt ja Drogen, um dass es einem besser geht oder dass man irgendwie eine weltverändernde Wahrnehmung hat. Aber es gibt auch einige, wo diese Weltveränderung nicht so positiv ist, die Wahrnehmung jedenfalls. Ja, ich finde es nett. Ich finde es, hatte sehr viel Spaß damit auch und fand es sehr angenehm, mal ohne irgendwie so sensationslüsterne, so wie Weisheit das gemacht hat, ne? So, wir schicken hier mal einen Reporter los, der nimmt jetzt hier mal auf der Straße da ein paar Drogen und dann filmen wir ihn eine halbe Stunde dabei und dann stellen wir das ins Internet. Hier wird halt der Wirkstoff präsentiert, wie man das nimmt, also sprich, ne, also die Einnahme, raucht man das, nimmt man das irgendwie oral oder sonst irgendwas und dann auch die Wirkung und danach wird dann nochmal besprochen, ob man das, wie oft man das machen sollte. Aber wie gesagt, das ist weder sensationsheischend noch irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger so, mach das nicht, sondern einfach nur wirklich präsentiert. Was man daraus macht, ist dann jedem selber überlassen. Finde ich ganz nett.
Schön. Finde es auch gut, die Idee. Also ich muss es mir mal angucken, weil ich ja vorhin schon auch gefragt habe, ob die denn nicht auch wenigstens, also die Negativ- oder die Wirkungen oder die Nebenwirkungen oder generell auch die Inhaltsstoffe oder was kann passieren bei übermäßigem Konsum oder so weiter darstellen und das, wenn sie das machen, finde ich das super.
Also bei übermäßigem Konsum, glaube ich, habe ich jetzt in den 3-4 Videos, die ich gesehen habe, noch nicht gesehen, weil sie das halt nur einmal nehmen dort. Also sie sind jetzt nicht so nach dem Motto, wir machen mal einen Langzeittest.
Nee, aber dass das in irgendeiner Form also es wird ja, glaube ich, also wenn die das irgendwie vermitteln, von wegen, also durch die Beiträge, da ist der und der Wirkstoff enthalten, das Phenylalanin.
Genau,
das macht das, glaube ich, auch genau. Das macht das bei dir irgendwie die Gehirnzellen absterben oder so?
Nee, das machen sie nicht.
Ah, okay.
Also zumindest in denen, wie die ich gesehen habe, haben sie bisher nicht gesagt. Also sie sagen zwar, was drin ist und wie der auf den Körper wirkt, aber nicht, wenn du das über 3 Jahre nimmst, dann passiert Folgendes, sondern das ist dann, muss man sich selber weiterbilden sozusagen. Sie zeigen wirklich nur, was passiert mit dem Körper, wenn ich folgenden Stoff in ihn reinkippe. Ganz blöd gesagt.
Cool.
Ja. Aber jetzt sind wir so ein bisschen alle sehr auf Drogen abgegangen, ne? Also wir haben, die Frage von Markus war ja eigentlich sehr offen. Also haben wir wirklich nichts, was wir erlauben, was im Moment verboten ist, was nur Drogen? Also haben wir nichts, sowas wie, keine Ahnung.
Ich weiß offenbar auch gar nicht genau, was alles so verboten ist. Ne? Also die meisten Verbote scheinen ja auch, also irgendwie ihre Recht, ja, weiß ich nicht, was ist denn da? Also Schwarzfahren zum Beispiel, finde ich, muss man nicht verbieten. Wäre doch halt geil, wenn alle einfach die öffentlichen Verkehrsmittel, ne? Aber das ist jetzt, das wird ja schon wieder in so eine politische Ebene. Und
ja, ist ja, ne, hat ja was, Verbote sind ja immer politisch.
Ja, nee, aber so von wegen, das, da muss man natürlich die Regierung ansprechen oder irgendwie die Gesetze halt insofern ändern, das wäre ja Quatsch. Ne?
Naja, es gab ja mal den Vorstoß von den Piraten, glaube ich, damals, die das auf das politische Parkett hier in Berlin gebracht haben. Die Modelle gibt es schon länger. Fahrscheinloses öffentlicher Nahverkehr. Also nicht umsonst, nicht gratis, sondern halt über eine Abgabe, don't call it a Steuer,
ja.
von jedem finanziert und dann kannst du halt ohne Fahrschein fahren. Ne? Also es ist quasi kostenlos, aber jeder bezahlt es halt in der Stadt. So, was eigentlich ein ganz nettes Modell ist.
Genau, also ich finde, wenn man weiß, ich kann immer und zu jeder Uhrzeit die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder ich zahle halt nur 30 Cent oder so.
Ja, oder du zahlst halt, keine Ahnung, 300 Euro im Jahr.
Oder so, genau. Das ist halt irgendwie also einfach, dass es nicht 2,80 Euro kostet, wie aktuell, wenn du von A nach B willst. Und selbst wenn du nur schnell mal von A nach B willst und dann schnell wieder nach A zurück, musst du nochmal 2,80 Euro. Das finde ich alles krass. Und das könnte man zum Beispiel sagen, das muss ja nicht mehr verboten sein. Aber es ist natürlich so eine Ebene jetzt, die nicht so einfach ist wie mit Drogen. Warum kannst du sagen, ja, hier, das ist verboten, das soll nicht mehr verboten sein. Aber
naja, Schwarzfahren ist verboten.
Ja.
Könnte entkriminalisiert werden, obwohl das natürlich.
Aber gerade, was du sagst, mit der Abgabe ist natürlich schwer, ne? Also die Leute, die nur Auto fahren. Also ich in der Regel zum Beispiel, warum soll
würdest
ich
jetzt 300, du dann aufhören, Auto zu fahren?
Nee, ich kann auf mein Auto gar nicht verzichten, beruflich schon. Und das
ist wie eine Droge für Carsten.
Ja. Ich habe es erstmal mit 7 gemacht. zum Zigarettenklo.
Bin in so einen Laden reingefahren. Und
also ja, ich könnte sicherlich oft drauf verzichten, aber ich brauche es auch. Ich kann nicht komplett drauf verzichten. Und dann ist halt schwer zu sagen, so der zahlt jetzt halt irgendwie 300 Euro und fährt nie Bahn oder mit den Öffentlichen. Und der
na gut, aber das ist halt die Mischkalkulation einer Gesellschaft. Also,
das ist bist
halt
richtig. Ich würde es sogar unterstützen, aber dann zu sagen, also dann ist halt wieder schwer, irgendwo den Punkt so einzusetzen, zu sagen, so wie viel bezahle ich denn jetzt irgendwie im Jahr oder wie viel nicht.
Ja, aber das ist so diese Rechnung, die ich, glaube ich, grundsätzlich eigentlich nicht immer, also nicht auf einer grundsätzlichen Ebene, aber in so einer Detailfrage eigentlich falsch finde. Also du bist halt Teil der Gesellschaft und du erklärst dich bereit, den, in Anführungsstrichen, andere Leute mit zu unterstützen. Jetzt, ich wollte gerade sagen, den Schwachen, aber stimmt ja nicht. Also das ist, glaube ich, immer einfach. Aber du bezahlst ja auch jetzt für Dinge, die dich nicht direkt betreffen. Also du kannst ja nicht sagen, meine Steuern sollen bitte nur für folgende Dinge ausgegeben werden. Mhm. Und dann hast du so eine Liste. Und für, keine Ahnung, Bundeswehr oder so soll meine Steuer nicht, weil ich will nicht Krieg unterstützen. So ein ganz blödes Beispiel. Ja? Oder ich möchte bitte Kita-Abgaben bezahlen, weil ich habe halt Kinder und die haben davon was. Ich zum Beispiel nicht, ja, also und trotzdem gehen meine Steuern auch in den Lohn von...
Was? Dann wollte ich jetzt ganz schnell Kinder kriegen.
Damit sich das lohnt, genau. Richtig.
Soll ich kurz rausgehen?
Das ist so dieses Pauschaltouristen, ne? Wir müssen ja am Buffet die 15 Euro, die wir für das Abendessen bezahlt haben, auch wieder zurückfressen. Ja. So, und so funktioniert aber Steuern nicht in meinen Augen. Deswegen finde ich das immer schwer zu sagen, so eine Abgabe muss auch was für mich tun. Das ist nicht so richtig, aber ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber es ist
also, die Frage ist ja, welches Gesetz sollte man mal ändern, ne? So ein bisschen was. Also ich finde halt auch zum Beispiel jetzt mal ganz klein gedacht wieder, dürfen wir nur zwischen dem 27. Dezember und 1. Januar böllern.
Anja will böllern, ganz schwierig.
Nee, aber auch so, du kannst es auch nur in der Zeit verkaufen und erwerben. Ja. Wenn du darüber hinaus halt irgendwo eine kleine Rakete steigen lassen willst, kriegst du halt Ärger. Ne?
Ich so, lass halt du musst es anmelden. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert. Musst anmelden, okay. Du musst es beim Ordnungsamt anmelden. Wenn du jetzt irgendein Feuerwerk machen willst, wegen irgendeinem Anlass oder so, dann sagst du halt, hier, 15 Uhr morgen mache ich Feuerwerk. Und dann sagt das Ordnungsamt halt in meisten Fällen ja, oder wenn halt gerade gute Gründe dagegen sprechen, nein. Aber das ist alles. Also mehr musst du nicht machen. Muss halt sehen, wo du es herkriegst. Das ist natürlich richtig. Du kannst nicht mehr in irgendwelche Pop-Up-Stores, heißt das ja heutzutage, gehen, die irgendwie groß hellgelb plakatiert haben, hier Feuerwerk. Das musst du im Internet oder so bestellen. Aber grundsätzlich ist das kein Problem.
Also da, oder anders in die andere Richtung gedacht, eben auch die, man kann die großen Knalldinger, die halt über so und so viel Dezibel sind und die halt, wo jedes Jahr die Fänger weggeätzt werden, die müssen halt verboten werden. Weggeätzt. Die müssen halt ganz klar einfach, da könnte man jetzt auch sagen, hier, die gibt's nicht mehr, aus dem Verkehr ziehen. Gibt es nicht mehr.
Also jetzt sind wir schon auf der
jetzt
Sache,
sind wir,
wo
genau.
Wir, okay. Ja.
Das ist, aber das finde ich auch irgendwie, ich finde es halt immer schwierig, erwachsenen Menschen oder irgendwie vorzuschreiben, das dürft ihr jetzt hier nicht mehr. Mhm. Ja? Also das
aber
ist jetzt.
Gibt es nicht auch schon eine Obergrenze an Schwarzpulver, was in so einem Böller, der bestimmt, reguliert ist, in Deutschland drin sein darf?
Ja, bestimmt.
Deswegen gibt es auch diese Polenböller, die berühmten, wo dann halt mehr drin ist, die mehr Wumms machen und so, also. Die halt eigentlich nicht erlaubt sind.
Ja, also ich würde halt, oder wenn ich in den USA leben würde, wäre ich halt dafür, dass Waffen verboten werden. Also,
da haben wir ja nachher noch eine Zuschauerfrage.
Da bin ich ganz froh, dass sie das hierzulande
stärker regulieren, sagen wir mal so.
Stärker regulieren.
Es gibt bestimmt eine ganze Menge an Gesetzen, irgendwie, die hier in Deutschland irgendwie existieren, von denen man gar nicht weiß. Ja. Sachen, Dinge verbieten oder so, wo man sagt, das ist doch Quatsch. Zum Beispiel, mir fällt ein, irgendwie eine Kollegin von mir, die fährt immer in Urlaub mit einem Camper. Na, also mit so einem VW California irgendwie.
Oh.
Und die halten halt immer da an, wo gerade schön ist und pendeln da. Und das ist in Deutschland nicht erlaubt.
Ja, das ist auch Quatsch. Stimmt.
Das Wegerecht, ne? Ist das? In skandinavischen Ländern heißt es, glaube ich, Wegerecht, dass du halt
möglicherweise
bist, kannst du campen.
Das ist halt so ein Ding, wo ich sage, was ist jetzt nötig? Das ist doch irgendwie Quatsch. Ich meine, ich verstehe vielleicht den grundsätzlichen Gedanken dahinter, dass halt nicht an jeder Ecke irgendwie jetzt so ein Campingzelt aufschlägt oder so.
Wieso?
Aber
auf dem öffentlichen Gelände. Also ich meine, es ist natürlich schwierig auf dem Alexanderplatz, aber da ist wahrscheinlich auch für denjenigen schwierig, der da campt.
Was soll er
machen? Sieht irgendwie komisch aus, wenn er dann so morgens mit der Zahnbürste aus dem Zelt tritt.
Moin.
Moin. Aber hey.
Eben, solange er einem nichts tut.
Ich habe schon viel schlimmere Sachen in Berlin gesehen.
Ja. Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also dass man nicht überall einfach mal sein Zelt aufschlagen darf, verstehe ich nicht.
Da wäre ich auch extrem. Also, öffentliches Gelände sollte öffentlich nutzbar sein. Ja. Wenn ich halt meine Nacht da schlafen will, dann ist das halt so.
Und genau, also das finde ich, da bin ich ja auch total.
Es ist ja sogar, glaube ich, nicht mal erlaubt, auf einem Autobahnparkplatz meine Nacht im Auto zu schlafen.
Okay.
Da kommt die Polizei auch, wenn sie dich dabei erwischen und sagt, hier weiterfahren. Also das, was auch albern ist, weil wenn du halt müde bist und hast noch eine lange Fahrt vor dir, dann fährst du halt mal kurz ran, schläfst
ein paar Stunden. Sein,
und, ja, eben, dachte ich halt auch, ne? Aber ist
den Rausch mal ausschlafen.
Ja, genau.
Ja, also das ist total, ja, sowas ist völlig überflüssig. Das ist ja auch jetzt wieder noch ein bisschen anders gedacht, aber dieses Gesetz, was letztes Jahr den Jan Böhmermann halt so reingewemst hat, weil es uralt da noch rumliegt, ne?
Was war das, Majestätsbeleidigung, genau, aber nicht wirklich?
Genau, so dieses, wo dann denkst du, was haben wir denn da noch für Gesetze rumliegen, die man vielleicht mal irgendwie wegschmeißen muss? Und die dann aber zum Problem werden, also weil die auch einfach.
Es gibt ja auch noch in einigen Bundesländern in Deutschland die Todesstrafe. In Hessen, glaube ich, sogar, die halt noch erlaubt ist, oder beziehungsweise sogar im Gesetz drinsteht, aber halt vom Bundesgesetz übertrumpft wird, also die halt, wo es halt verboten ist, sozusagen. Aber es steht noch drin. Also wenn Hessen irgendwann, ich gehe mal davon aus, es ist Hessen, oder halt Gruß an Markus, Bayern. Wenn Bayern irgendwann doch sagt, wir treten aus der Bundesrepublik, dann können sie wieder Todesstrafe machen.
Ich weiß zum Beispiel gerade aktuell gar nicht, wie sich das bei der Ehe für alle jetzt verändert hat. Ob gleichgeschlechtliche Paare, die verheiratet sind, ob die jetzt auch endlich Kinder adoptieren dürfen?
Das ist eine gute Frage, ja.
Weil das wusste ich zum Beispiel jahrelang gar nicht, bis ich mal ein schwules Pärchen getroffen habe, die gesagt haben, wir würden so gern ein Kind adoptieren, können aber, dürfen nicht, stimmt, es ist nicht ja erlaubt. Ja. Und das finde ich halt krass.
Müsste eigentlich, ne? Wenn sie jetzt schon sagen, ja, okay, die Ehe ist jetzt halt ja für alle da, dann ist ja auch der Grund, also der, das ist natürlich kein Grund, also in meinen Augen, aber der, soweit ich das verstanden habe, ist der Grund, warum das nicht erlaubt war, ja, dass man eine weibliche Vorbildrolle haben muss und eine männliche Vorbildrolle als Kind, was natürlich total absurd ist. Aber das kommt daher, und wenn jetzt sozusagen die Ehe schon aufgeweicht klingt, wie als wäre was Schlimmes passiert, wenn jetzt sozusagen die Definition der Ehe geändert wurde, dann sollte man da auch mal drüber nachdenken, ja.
Also weil das finde ich zum Beispiel richtig skandalös, dass halt Menschen, die sagen, ey, wir beide sind füreinander bestimmt, ja, wir wollen unbedingt dieses Eheleben oder dieses Paarleben bis ans Ende unserer Tage leben, und zu unserem Glück fehlt halt jetzt noch ein Kind, und ja, wir würden gerne einem Kind, das ohne Eltern aufwächst, und die Chance geben, dass es bei uns aufwächst, und dann zu sagen, nö, dürft ihr nicht, weil ihr lesbisch oder schwul seid, genau, das ist halt das so.
Alter. Ihr seid ja zweimal dasselbe im Moment.
Nee, das geht ja auch.
Soll das Kind denn da sagen?
Und das finde ich, das find ich,
Nachbarn denken.
Da muss auf jeden Fall nachgeholt werden. Und das war jetzt, also, naja, also da ist vielleicht, glaube ich, auch immer noch,
das stimmt,
Nachholbedarf.
Ja, ja, aber ansonsten, ich glaube, neue Dinge verbieten, tue ich mir sowieso grundsätzlich schwer.
Ja.
Einfach aus so einem liberalen Grunddenken heraus. Ich würde halt, also grundsätzlich haben Verbote ja, entstehen ja allermeistens nicht aus Boshaftigkeit. Also, ne, gibt ja immer Leute, die da halten das für richtig, was sie da machen und was sie da verbieten. Und grundsätzlich ist das ja auch so, dass wir wieder globaler gedacht, in einer Gesellschaft halt auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner agieren müssen. So, nur weil Carsten halt säuft wie ein Loch und damit gut umgehen kann, heißt das ja nicht. Das
ist ja verdammt gut aus.
Genau, das kommt noch dazu. Heißt das ja nicht, dass das Anja genauso geht. Ja? Die hat dann halt mal nach 5 Liter Wein an einem Arm Kopfschmerzen am nächsten Tag. Und darauf muss man ja Rücksicht nehmen. Und das ist halt dann, da gibt es dann vielleicht auch einen guten Grund für Verbote, die Carsten vielleicht ein bisschen zu rigoros einschätzt.
Ja, das sehe ich aber genauso. Da, also ich finde es irgendwie, mir fällt es richtig schwer zu sagen, dass, also ich habe vorhin kurz gedacht, was ich halt skandalös finde und was mich tierisch aufregt, ist halt gerade in Berlin, wie einfach generell mit Müll auf die Straße geschmissen wird.
Ja.
Also vor allem, also du hast die Möglichkeit hier dein Müll über Mülleimer, Mülltonnen im Hof und so weiter alles zu entsorgen.
Es gibt auch jede Menge Mülleimer.
Und es gibt eine Menge, und auch gerade für Sperrmüll gibt es immer eine Möglichkeit, ich verstehe nicht, warum alle Straßen voll mit Sperrmüll sind.
Aber jetzt, da muss ich ja vielleicht noch, ist das tatsächlich, also wir haben ja jetzt, weil wir leben hier, Carsten und ich, und du ja auch lange Zeit, aber jetzt bist du ja, jetzt hast du ja die Erfahrung lange gesammelt in einer anderen Stadt.
Nee,
und kommst
es war schon immer, ich fand das schon immer skandalös. Okay. Mein ganzes Leben lang ich verstehe nicht, warum Menschen den Raum, in dem sie leben, absichtlich verschmutzen.
Das stimmt.
Ja. Also das ist ja, meistens sind es ja Leute, die sowieso da wohnen, also auch oder auch im Haus. Also ich hatte in der Grundschule Freundinnen, die haben in so komischen Plattenbauten gewohnt, wo die im Haus diesen Müllschlucker hatten und dann ständig den Müll aus dem Müllschlucker irgendwie dann im Haus verteilt haben und Leute da in die Ecken gepisst haben und so. Aber das ist nochmal was anderes. Aber so dieses, ich wohne doch da. Ja. Ich möchte doch auch wenn ich mit meinem Schlauchboot auf dem Landwehrkanal fahre, dann sehe ich halt rechts und links nur Müll.
Hm.
Und das finde ich halt irgendwie so, hä? Das sollte echt noch, das muss verboten werden. Und da muss, also wenn ich, das, also es muss irgendwie so, zumindest möchte ich gerne das aus, und anscheinend geht es nur mit Verboten, muss es irgendwie gesellschaftlich viel mehr eingetrichtert werden, dass das scheiße ist.
Ich glaube, in Berlin ist auch noch, also hatte ich ja schon vor der Sendung auch gesagt, weil ich glaube, so vieles davon ist auch verboten.
Ja.
Also gerade Matratzen in den Landwehrkanal schmeißen, glaube ich, ist, da gibt's zumindest eine Ordnungswidrigkeitenstrafe, wenn du dabei erwischt wirst.
Ja, auf jeden Fall, aber es ist, genau, also das ist ja jetzt Quatsch. Ne?
Ich glaube, was in Berlin das Problem ist im Vergleich zu vielleicht anderen Städten, ist die Durchsetzung der Verbote. Also es gibt ja die Gesetze oder Vorschriften oder sonst irgendwas, Aber da, was in Berlin halt nicht so effektiv passiert, und das ist wieder, hat eine ganz andere Diskussion, warum das vielleicht der Fall ist, ist die Durchsetzung derjenigen. Also du kannst dich halt auch als Stadt dazu oder als Gesellschaft dazu entscheiden. Klar, kannst du an jeder Ecke irgendwie 5 Ordnungsamtmitarbeiter stehen haben, die immer mal den Landwehrkanal ablaufen und gucken, dass da keiner eine Matratze reinschmeißt. Dann hast du aber halt 5 Ordnungsamtmitarbeiter da stehen, die halt irgendwie, ja, das ist halt auch nicht so ein schönes Stadtbild, ne? Also finde ich jedenfalls, wenn ich irgendwo nicht überall Polizisten mit der MP im Anschlag stehen, damit die aufpassen, dass Carsten nicht den Kaugummi auf die Straße spuckt.
Nee, also mein eigentlicher Wunsch ist natürlich, ey Leute, passt doch mal ein bisschen auf, ne? Schmeiß doch nicht alles auf die Straße. Das kriegen wir auch ohne Gesetze oder Verbote hin. Das stimmt.
Sollten man denken, ne, dass das irgendwie.
Ich weiß nicht, wie es in Hamburg jetzt beispielsweise ist, aber in Berlin kannst du ja auch alles kostenlos irgendwie abgeben. Da hatten wir ja vorhin gerade schon mal
gehört,
im BSR.
Ja.
Wir waren jetzt irgendwie letztes Wochenende wieder hier so im Wald Pilze suchen und dann kommst du da irgendwie im tiefsten Wald und dann steht auf einmal irgendwie so, keine Ahnung, eine Waschmaschine vor dir. Ein
Einfamilienhaus rum.
Nein. Das ist so Zeug, was du halt kostenlos an jedem BSR-Hof hier in Berlin auf dem Müllhof halt abgeben kannst.
Da macht sich jemand die Mühe.
Wo es noch schwieriger ist, in den Wald zu karren.
Und du überlegst, warum?
Ja. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Das ist, also, naja, gut, also so ein Recycle-Gedanken oder so, das naja. Und das, weil wir eigentlich so Fortschrittliche sind. Also ich weiß, in Israel, da, wenn ich da meine Freunde da besucht habe, dann konnte man den Müll halt auch nicht trennen. Und dann musste das immer alles in irgendeine, und dann haben die es auf der Straße irgendwie halt so einen Haufen gelegt. Und dann, klar, da kommen dann eben auch Tiere ran und die verteilen den Müll und weiß nicht alles. Aber wo ich auch so dachte, oh Gott, das finde ich ja gar nicht. Und jetzt liegt der ganze Müll hier auch. Aber wir haben ja eigentlich dieses System und trotzdem, naja, egal. Das ist jetzt, ihr merkt, das liegt mir sehr am Herzen.
Müll. Also du willst einfach meine Stadt so schöner werden.
Ich finde Verschmutzung. Genau. Also wirklich.
Früher gab es ja noch die goldenen Hausnummern. Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Das nee. Gab's auch an Subotnik.
Ja, aber das hatte ja auch Grund. Also, ja. Also abgesehen davon, dass es noch gesellschaftliche Gründe, also sagen wir mal staatlich finanzierte Gründe hatte. Aber es gab goldene Hausnummern. Also zumindest, hattet ihr das nicht?
Ich habe keine Ahnung.
So wie, aber ja, du kennst
aber
das
Gold nicht. Ich
kenn's nur aus den Erzählungen.
Ja. Ach so, okay. Von dir. Da gab, ich habe ja damals immer, wie ich mal von der goldenen Hausnummer schwärme. Ja, wir haben, es gab sozusagen unseren Straßenzug und da gab es dann jedes Jahr, wer sozusagen seinen Vorgarten und seinen Bereich, also so Aufgang, ne, nach Aufgängen geteilt, ein langes Haus und jeder Aufgang hatte sozusagen einen Bereich, für den er verantwortlich war. Und dann wurde das halt auch im Aufgang organisiert, da wurden dann halt mal die Rosen gepflegt oder irgendwelche Sachen, das Unkraut gejätet oder den Müll wegberäumt und so. Und so war das dann halt, war die ganze Straße aufgeteilt und wer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube der Hausmeister hat das bestimmt oder irgendwie Abschnittsbevollmächtigter oder so. Und wer das am besten gemacht hat, kriegte dann für ein Jahr die goldene Hausnummer. Boah. Und da konnte man sich die dann hinhängen und dann wurde so, und das ist der beste Aufgang, jedenfalls für dieses Jahr. Und das war wirklich, also ich fand das natürlich einfach auch, weil ich es nicht begriffen habe, weil noch klein und so, aber ich fand das natürlich grundsätzlich albern, aber es war tatsächlich einigen Leuten in dieser Straße, in der wir damals gewohnt haben, auch wichtig, dass sie die goldene Hausnummer bekommen haben. Und das hat so dazu geführt, dass grundsätzlich die Straße sauber war. Das war also, ich glaube, ja, also man hat nicht so dieses, das macht eh jemand für mich, ne? Ja. Also da kommt eh jeden Tag die BSR, sondern man musste halt selber ran.
Ja, vielleicht hat das, mir ist noch eine Sache eingefallen, ich finde es auch schwierig zu sagen, ist Graffiti Vandalismus oder nicht, da ist es auch so ein, so wo das eigentlich viel zu sehr bestraft wird manchmal,
ja.
Wenn Menschen Kunst an die Wand bringen.
Na, vor allem, wenn sie dann hier mit den Hubschraubern anfangen, ne? Ja. Es gibt ja immer wieder Meldungen, wo die Leute dann, wo sie dann mit Hubschrauber Sprayer jagen, ich sag mal, irgendwo Aufwand nutzen.
Das ist auch noch so, wo ich oft denke, ja, ihr übertreibt auch ein bisschen hier mit eurem Verboten und Strafen.
Habt ihr dieses Video gesehen von dieser One-Up-Crew, die innerhalb von, ich weiß was, eine halbe Minute oder was das war,
ja,
die den U-Bahn-Wagen Videos komplett gebombt haben?
Ja, das habe ich gesehen.
Das war, also es ist schon logistisch eine Herausforderung und beeindruckend.
War vor der Straße.
Genau, ja.
Ja, aber gerade die One-Up-Leute, die hängen jetzt im Museum. Also es heißt jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen irgendwie hier so ein Street-Art-Museum hat doch aufgemacht und da sind die ja mit drin. Also es ist ja auch Kunst und auch so eine Aktion kann man als Kunstaktion verstehen. Und
kann man, das Problem dabei ist dann natürlich, dass die Kunstaktion, die, ich glaube, U-Bahn ist BVG, ne?
Ja.
Die BVG, also die Verkehrsbetriebe trifft, die ja öffentlich sind und das natürlich wieder in tatsächlich Steuergelder kostet, diesen Wagen wieder sauber zu machen.
Den kann man auch so lassen.
Das will die BVG ja nicht.
Boah. Oder ich finde, ich gehe da, man kann ja eine Patenschaft für einen U-Bahn-Wagen,
den man dann so gestalten kann, wie man möchte. Das wäre mal geil. Ja.
Das würde ich sofort machen.
Dann auch innen oder nur außen?
Natürlich auch
innen. Auch innen. Also kann man so kleine Ziervorhänge rein tun.
So Spitzengardinen. Das wäre doch klasse. Das
oder halt voll verchromt.
Beim BVG ist doch total offen jetzt im Moment so für
nur mit ihrer Werbekampagne.
Die haben ja eine tolle Kampagne, ne? Und tollen Twitter-Account.
Grüße. Der hat, glaube ich, jetzt durch den Orkan hier gerade so ein bisschen Unruhe bekommen, weil die irgendwem auf Twitter, der sich beschwert hat hier, die Leute, die Dinge fahren nicht, weil hier Wind ist. Mhm. Und ihr kündigt aber auch keine, also ihr sagt nicht, wo vielleicht noch ein Bus fährt oder so. Und dann haben sie da irgendwie 2-3 Mal schnippisch drauf geantwortet. Ich habe das bloß am Rande mitgekriegt, irgendwie so, geh doch zu Fuß oder so. Früher hatten wir auch nichts nach dem Motto, wo ich dann auch so dachte, so, ja, ich verstehe ja so dieses coole Hauptstadt-Feeling, den ihr da so,
müssen sie schon auch bieten,
ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, dass gerade vielleicht eine Ausnahmesituation ist, sollte man vielleicht dann schon, ja.
Sorry, also ich hätte gern meinen eigenen U-Bahn-Waggon.
Ach, das wär in der Tat cool, ja.
Dann könnten wir unseren eigenen Expertengespräche-Waggon machen. Es dürfte aber, genau, nur Berliner Institutionen sozusagen dürfen.
Ach so, dann, also man muss sozusagen hier wohnhaft sein, damit man.
Ich finde es halt deswegen, wenn damit nicht Coca-Cola alle kauft, ja, ungefähr. Oder irgendwelche Riesenmarken.
Zu Weihnachten die Coca-Cola-Bar.
Genau, sondern dass wirklich das Stadtunternehmensabbilder.
Also keine gentrifizierte U-Bahn, genau. Sondern. Eine urbane U-Bahn.
Genau.
Okay. Ja, das hätte.
Eine Urbahn. Cool. Eine Urbahn.
Also, die Chefin von der BVG, die ist, glaube ich, für sowas total offen. Ich rufe die mal an.
Machst du das klar? Okay. Damit wir nächstes Jahr unseren Expertengespräch hier im Wagen haben können?
Genau, alle coolen Leute aus Berlin sollen einen eigenen U-Bahn-Waggon.
Anja lässt ihre Beziehung spielen.
Ja.
Das ist gut.
Ich kenne ihn.
Wenn wir schon keine haben. Ja.
Nein. Anja das aber tun. So an sich finde ich das eine gute Idee.
Ja, finde ich auch. Wie würde denn mein U-Bahn-Wagen aussehen?
Das wäre cool.
Eher so bunt oder eher?
Jeder malt mal zur nächsten Folge einen U-Bahn.
Genau. mein schönster U-Bahn-Wagen.
Ach, das wäre schön. Ich würde einen ganz goldenen machen.
Natürlich.
Ja.
Der ist aber teuer wie Sau, ne?
Damit so Goldfarbe.
Achso, Farbe. Ich dachte wirklich Gold.
Nee, das nicht.
Der teuerste U-Bahn-Wagen.
An der glänzt ganz
Stück Gold geschnitzt.
Und dann was, aber dann ist ja wieder interessant. Was machst du denn dann, wenn dann die One-Up-Crew kommt? Und sagt, der gefällt mir nicht, der U-Bahn-Wagen, so wie du den gestaltet hast. Wir machen den jetzt hier in 30 Sekunden gestalten wir den komplett um.
Können die machen. Ey, für so eine Aktion, ja. Aber für so eine Aktion, kriegen die meinen ganzen Respekt sowieso. Also wenn es genau so ist.
Wie gesagt,
ist,
schon rein logistisch.
Und wenn mein U-Bahn-Waggon dadurch viral geht, weil wir sehen ja, wie er vorher goldig war.
Ja, ja.
Und das Expertengespräche-Logo draußen dran.
Ach, Expertengespräche auf Gold.
Ja. Na, eigentlich ist eher Silber, ne? Mit dem Blitz.
Ja, komm, passt doch auf Gold, glaube ich.
Ja, also da wüsste ich schon was.
Cool.
Na, ich schreibe mir das mal auf.
Dann haben wir, ich glaube, so ein bisschen in die gleiche Richtung, müssen wir einfach drüber reden, weil ich weiß, ihr wollt ja nicht, aber Simon hat eine E-Mail geschrieben.
Immer.
Carsten wollte nicht, so wirklich.
Ah.
Nur wegen Simon.
Nur wegen Simon. Simon hat eine E-Mail geschrieben. Ohne Begrüßung, nach den Morden von Las Vegas, wie stehen die Experten eigentlich zu Waffen allgemein und Waffenbesitz im Speziellen? Und das ist jetzt so, ich habe ja vorhin, als ihr hier kamt, habe ich also gesagt, heute machen wir uns Feinde. Heute sind wir, ich glaube, so 30% unserer Zuschauer werden wir jetzt vergnatzen.
Meinst du?
Also habe ich das Gefühl.
Die wir schon Jäger vergnatzt haben, weil
Jäger und Polizisten.
Weil wir Drogen liberalisieren wollen. Die sind ja auch schon weg.
Ja, stimmt, das ist wahrscheinlich eine hohe Schnittmenge. Ja. Richtig. Ja, so, Waffen, Carsten. Wie viel Waffen hast du denn so zu Hause?
Warte, keine.
Also
ich habe
so
ja Kriegsdienst verweigert. Ich nicht. Doch, stimmt, na klar, ja, ich habe eine geschenkt gekriegt.
Ja, aber das ist ja
Geschenk von unseren.
Sehen wir das schon als Waffe?
Zuschauern. Nee.
Nee. Also wirklich Waffen.
Ich wollte das gerade erzählen. Ja. Ich habe ich vielleicht auch schon mal erzählt. Kriegsdienst verweigert und da musstest du jedenfalls 1991,
als wir alle Kriegsdienst verweigert haben, genau.
Musstest du seitenlang begründen, warum du halt nicht den Dienst deiner Waffe antreten willst.
Mhm.
Und da hat man natürlich immer, du hast irgendwie die Vorlage von deinem Bruder genommen.
Ich wollte gerade fragen, hast du es dir selber geschrieben oder hast du aus dem Internet oder von irgendwo?
Aus dem Internet, 1991.
Ich hatte die Vorlage tatsächlich von meinem Bruder, der hatte die aber wieder von irgendjemand anders. Man hat halt immer so einen Satz umgeformt, so bei Hausarbeiten oder so.
Du hattest immer einen Opa, der im Krieg gestorben ist, ne?
Der Opa ist im Krieg gefallen, wirklich.
Das schreibt
man
da immer rein.
Ich durfte natürlich nie Filme gucken, wo irgendwie Waffen eingesetzt worden sind.
Du hast aber auch harte Eltern gehabt.
Also ich habe gelogen, ne? Erste Mal, dass ich wirklich von der ersten bis zur letzten Zeile in einem Brief irgendwie gelogen habe. Ich wollte halt nur nicht irgendwie zum Bund. Hm. Ja, und
weil du nämlich Waffen nicht cool
findest.
Dann lernst du doch Disziplin.
Also was war denn jetzt der wirkliche Grund, warum du nicht zum Bund wolltest?
Ach, weiß nicht, ich fand halt Bund doof irgendwie.
Wegen
und
der
wollte,
oder wegen der Uniform?
Ja.
Eindeutig.
Ich glaube, es war auch die Kohle. Hat man nicht sogar mehr Geld bekommen? Nee, okay.
Also du hast im Endeffekt als Zivildienstleister mehr rausgehabt, weil du die Aufwände, die du beim Bund auch ausbezahlt bekommen hättest, aber in Form von Naturalien bekommen hast. Also sprich die ganze Ernährung und die Unterkunft wurde dir ja gestellt beim Bund, sodass du am Ende beim Bund weniger Geld raus hattest, auf dem Konto tatsächlich. Aber vom Wert war es dasselbe.
Ich glaube, das hing auch viel mit dem Freundeskreis und Sozialisierung und Erziehung zusammen,
ne?
War uncool, du hattest keinen Bock auf diesen Scheiß da, Drill und keine Ahnung, Disziplin.
Ja. Ja. Ich hab ja tatsächlich diese Begründung selber geschrieben damals, also ohne Vorlage.
Und wie oft musstest du begründen? Also bei mir war es so, bei meinem Bruder war es so,
oder er hat
das Schreiben nochmal zurückbekommen, musste halt nochmal umformulieren. Dann sind halt beide Opas im Krieg gefallen.
Ich habe alle meine Zehen verloren damals vor Stalingrad. Nee, ich hab das nicht zurückbekommen. Aber ich glaube, ich war zu einer Zeit dran, als es auch schon wieder ein bisschen laxer war. Ich musste ja auch nur 11 Monate Zivildienst machen.
Stimmt, in dem Jahr, als ich angefangen habe, konnte ich mich entscheiden, ob ich jetzt durchziehen
da
will, 13 oder
die,
11. Ja. Mir passt es ganz gut, dass ich dann verkürzt hat auf 11.
Und da war das alles, ich war auch bei der Musterung und da haben sie dann, habe ich gleich von Anfang an gesagt, ich mache Zivildienst. Also hab gar nicht abgewartet, dass sie mich fragen oder so. Hat der Kontaktsoldat damals, hat dann einfach nur gesagt, okay. Und das war dann sozusagen die Besprechung davon. Also es war alles kein Problem mehr. Ich glaube, früher war das alles noch ein bisschen harter da durchzukommen. Ja. Waffen.
So, Waffen.
Ja.
Ich finde Waffen scheiße.
Hier steht ja Waffen im Allgemeinen und Waffenbesitz im Speziellen. Also grundsätzlich Waffen würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Also ich habe es nie verstanden. Ich habe Waffen oder die Faszination einer Waffe nie verstanden. Und damit meine ich jetzt Schusswaffen. Also man kann ja natürlich auch Messer, Äxte, Schwerter und so. Ist ja auch alles Waffen, aber ich meine jetzt tatsächlich Schusswaffen, ne? Also die deswegen fragte ich auch so, wie viele Waffen hast du zu Hause? Natürlich hast du eigentlich ganz schön viele, weil du hast ja Messer und so zu Hause.
Ja,
aber ich weiß nicht, es gab vor 2 Wochen, glaube ich, kam das Transkript raus, ist jetzt ein kleiner Schritt nach rechts, von dem ersten Verhör, wie hieß die? Verdammt. Die hatte so einen coolen Namen, die irgendwie irgendwas geleakt hat an die Independent, irgendwie so. Und da kam die erste Frage, da kamen dann 2 FBI-Agenten zu der nach Hause und die erste Frage, die sie ihr gestellt haben, laut Transkript, war, wie viele Waffen sie im Haus hat. Deswegen fragte ich so.
Okay.
Weil das war so eine faszinierende, dass das sozusagen die erste Frage ist, die stellen und sie antwortet dann auch so, ja, so 3, 4 unterm Bett noch eine und so. Und ich dachte so, what the fuck? Das würde doch hier einfach nicht passieren, oder? Also das ist so, wenn ich hier jemanden frage, also die Frage stellt sich gar nicht, weil du immer als Default annimmst, du hast keine Waffe zu Hause. In den USA scheint aber so der Default zu sein, natürlich hast du mindestens eine Waffe irgendwo und du musst eigentlich nur noch klären, wo sie sind und wie viele. Ja. Das ist so. Also habe ich nie verstanden, diese Faszination an Waffen. Ich habe auch wieder in der Familie, kenne ich sozusagen einfach, der ist Sportschütze, also wirklich der hat halt eine Waffe zu Hause tatsächlich, aber in einem Tresor und 5x5 Hunde davor sozusagen, ja, also alles, damit da keiner rankommt außer er. Und der schießt halt als Sport, aber mit einer Pistole und auch mit regulierter Munition im Sinne von, er muss genau aufschreiben, wie viel Schuss er wann verbraucht hat und so und wo er die verschossen hat. Und das ist da, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, die Trennung. Ich habe nicht wirklich was gegen Waffenbesitz. Also wenn jemand davon fasziniert ist, von Waffen oder halt diesen Sport betreiben will, von mir aus, ja, dann sollen sie das machen, aber halt reguliert.
Genau.
Das soll halt, am liebsten wäre mir, glaube ich, man hätte keine Waffen zu Hause, sondern wenn man halt Sportschütze ist, dann kann man die ja in einen Spind oder so oder in einen riesen Tresor, da wo auch immer, auf der Shooting Range oder so, wo auch immer man das macht, einschließen und dann ist gut. So, man muss die ja nicht zu Hause haben dafür. Aber die Faszination an Waffen generell habe ich nie verstanden, also an Schusswaffen. Klar schieße ich mal ein Luftgewehr auf dem Weihnachtsmarkt oder so, so auf Rosen und Kuscheltiere. So. Aber das ist auch alles. Also, und selbst das macht nicht mal wirklich Spaß.
Also ich finde so, also ich habe ganz schön Angst vor Schusswaffen. Mhm. Irgendwie, ich finde es halt total gruselig, dass du mit so einem Gerät einfach Menschen tötest. So. Also einfach
und das ist auch nur dafür da.
Also der Missbrauch, ja. Wenn man jetzt mal klassisch steht, ist ja eine Schusswaffe, also gerade beim Sportschützen oder bei Jägern oder so, die brauchen das. Es ist ein Berufsinstrument. Mhm. Natürlich, da ist ein krankes Reh, da müssen die sich da auf die Pirsch legen und das kranke Reh abschießen, damit die ganze Natur im Fluss bleibt und so. Oder eben für die Wildjagd ist das halt, da braucht es das halt. Ja. Und da finde ich es aber auch besser, wenn es irgendwo einen Ort gibt, an dem der am besten rund um die Uhr bewacht ist, wo man sich dann der Jäger seine Waffe aus dem Schrank holt oder irgendwie eine Alarmanlage oder ein Überwachungssystem. Und dann, wenn er aber nach Hause geht, dann geht er ohne seine Waffe nach Hause. Mhm. Und ich glaube, bei Polizisten ist das auch so. Die können ja nicht einfach ihre Dienstwaffe mitnehmen, oder?
Ich weiß gar nicht, wie das ist.
Also, soweit ich weiß, müssen die schon die auf der Wache liegen lassen. Also, ja. Nicht liegen lassen, irgendwas
so auf den Tisch einschließen.
Also, die können es ja nicht mit nach Hause. Also, selbst also die Vorstellung, dass ich, also, dass meinetwegen mein Nachbar ist Polizist und er kann die mit nach Hause nehmen. Und ich weiß aber, seine Freundin, die trinkt gerne zu viel und ist sowieso vielleicht ein bisschen.
Wieder bei der Drogendiskussion. Oder so, ne? Genau.
Und weiß auch, wo die Waffe liegt und nimmt sich die irgendwann und ballert halt dann rum. Und dann vielleicht, weil das Kind vom anderen Nachbarn da unten. Das ist für mich also diese Gedanken, die dann kommen, wo ich denke, was dieses Ding hat zu Hause nichts zu suchen. Es hat da einfach, die Waffe hat im Haushalt nichts zu suchen, meiner Meinung nach.
Weiß ich halt nicht, ob das. In dem, also ob das praktikabel ist, ne?
Also ja, eben. Also es ist
der
nur
Jäger,
so
der halt wahrscheinlich ja auch in der Nähe seiner Arbeit wohnt. Ja, also eben. Sprich irgendwo beim Wald.
Die haben alle das im Keller in einem Spezialtresor und müssen das so aufschreiben und so und das wird dann kontrolliert und den Waffenschein und die musst du machen. Und da kann man, also ich würde da auch gerne eben mehr Vertrauen haben, aber ich habe es so gerade nicht. Aber für die Landbevölkerung sind Waffen so was ganz Selbstverständliches, da gibt es Schützenvereine, genau, ja. Da ich fand es, also als ich ganz jung war, habe ich auch mal mit so einem Luftgewehr auf so Zielscheiben geschossen, fand es auch irgendwie spannend, aber generell finde ich es richtig scheiße, aber das ist meine ganz persönliche Sache, ich habe aber trotzdem würde ich niemals sagen, hier, Carsten findet es aber geil. Okay, wir haben gerade geklärt, dass es nicht so ist. Nehmen wir ihn Holger.
Jochen. Oder hier, Simon.
Simon schießt halt gerne oder hat eine Faszination. Nee, Simon fasziniert sich für die Waffen an sich, weil die haben das Kaliber so, die sind mechanisch. Es ist ja auch ganz interessant, wie sowas gebaut wird, bla, was auch immer für Gründe die haben. Oder dann ein Hobby mit betreiben. Da sage ich auch so, ja, okay. Aber ich kann da ganz schwer versuchen, mich in diese Person reinversetzen und die Faszinationen nachvollziehen. Das ist einfach so. Aber
Simon fragt auch Waffen allgemein. Also ja. Es ist ja so, man wird auch nicht darauf verzichten können. Also die Polizei oder die Bundeswehr ohne Waffen, klar, in einer Traumwelt wird das sicherlich
ja,
funktionieren.
Leider, ja.
Obwohl in England die Polizisten ja auch keine Schusswaffen haben. Die haben ja nur Taser.
Okay.
Also die haben sozusagen einzelne, wie sagt man denn da, Gruppen innerhalb der Polizei, wie heißt das? Einsatzkommandos, die Waffen haben, die dann halt zu besonders schweren Fällen gerufen werden. Aber grundsätzlich, der normale Polizist auf der Straße hat maximal einen Taser.
Ja. Aber wenn jemand auf der Flucht ist, dann sagt man auch immer, dann kann man dem ins Bein schießen, damit der nicht mehr auf der Flucht ist. Und das kannst du beim Taser nicht.
Tja, kommt doch irgendwie weiter weg ist.
Aber es führt halt dazu, ne? Ich denke gerade an die Situation, wir waren noch zusammen beim Lollapalooza.
Waren wir, ja.
Und wir hatten das Glück, dass wir halt irgendwie mit einem Kumpel auf dem Parkplatz fahren konnten mit Auto, relativ nah am Festivalgelände und mussten dazu aber durch mehrere Polizeibarrieren noch durch, wo erstmal das Auto kontrolliert wurde. Dann bist du an einem Polizisten vorbeigefahren, der hatte irgendwie so ein Maschinengewehr irgendwie in der Hand. Du dachtest, das ist hier Krieg oder ein lustiges Festival. An einem Räumpanzer vorbei und so. Ich meine, die Zeit ist halt leider zur Zeit so oder absehbar, weiß ich nicht. Dass es gibt halt die Anschläge überall und gerade bei großen Menschen Aufläufen wird da sicherlich.
Fühlst du dich dann sicherer?
Eben nicht, und da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus mit meinem Gestotter. man sieht halt diese Person dort stehen und denkt so, boah, irgendwie gruselig, halt gerade mit so einem Maschinengewehr irgendwie, ne? Also.
Na, du hast halt, du hast halt so dieses, dadurch, dass er da steht mit seinem Maschinengewehr oder dass das Auto so kontrolliert wird, wie es dann kontrolliert wurde oder dass der Räumpanzer da steht oder so, da wird dir sozusagen, also zumindest ging es mir so, wurde dir eigentlich mal bewusst, weil du siehst es plötzlich und denkst so, warum steht er denn da? Und dann, weil das natürlich potenziell ein Anschlagsziel sein kann. Ja. Vorher habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht, so. Sozusagen nur dadurch, dass ich ihn gesehen habe. Man muss dazu sagen, wir haben ihn gesehen, weil wir halt, wie Carsten schon sagte, anders aufs Festivalgelände sind, ja, als, also beim zweiten Tag als, als der, der normale Besucher, und auf dem Weg vom S-Bahnhof oder sagen wir mal bei den offiziellen Eingängen, so, da standen die nicht. Also
nee, das war halt eine Standardordnung.
Da hast du nichts gesehen, genau. Polizei, aber, deswegen ja, war das noch was anderes. Aber es ist irgendwie, also ich finde es auch ungewohnt, das Bild zu sehen, dass Polizisten, dass ein Polizist in Deutschland mit der Maschinenpistole nicht im Anschlag, aber zumindest um die Hüfte geschnallt, ja, steht. Das ist selten.
Ja, das, ich finde, ich habe das schon oft erlebt, in Israel ist das halt ganz normal, ja, da stehen die mit ihrer Waffe an der Bushaltestelle auf dem Weg nach Hause oder so, und dann hast du also ein Maschinengewehr, habe ich in meinem Leben nie gesehen, auf einmal kommt man so am Flughafen an und dann stehen halt alle so, und das ist ganz normal, so ganz junge Soldatinnen und so, und man muss ja auch ständig Taschenkontrolle und so, und das, und ich habe mich da auch nicht sicherer gefühlt, also eher
dadurch,
ich, genau, ich habe eher so gedacht, ach du Scheiße, wo bist denn du jetzt hier, ja, gelandet, und die Bevölkerung vor Ort sagt aber, sie fühlt sich dadurch viel, viel sicherer, weil sie weiß, dass sie eigentlich ständig, sagen nicht alle, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das ist denen halt, das gibt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Beim G20-Gipfel dieses Jahr war es auch so krass. Mhm. Da stehen auf einmal in Hamburg, ist sowas denn hier los? Also, ich habe mich nicht wohlgefühlt, wollte einfach weg, weil überall Leute mit Waffen standen. Ja. Oder letztes Jahr in Paris, als die Fußballmeisterschaft war und da die ganze Zeit über die Seine, die auch richtig schwer bewaffnet mit so Schnellbooten rüber hin und her, weil gerade in Frankreich, wissen wir, ist ja besonders viel los. Und das war für mich alles ganz, ganz, ich wollte mal am liebsten einfach nur da auf meinem Bildchen bleiben und dann, naja, so schlimm nicht, aber es ist eher so, dass man so denkt, so, oh nee.
Na, vor allem finde ich es krass, dass man dann zu solchen Anlässen auch sieht, wie weit die Polizei, die ja eigentlich der Verbrechensaufklärung dient in Deutschland, ja, schon aufmilitarisiert wurde. Ja. Also was da teilweise für, gerade weil Carsten auch sagte, da der Räumpanzer, der da steht, okay, das war jetzt, das sind wir auch von Demos gewöhnt, der war jetzt nicht ungewöhnlich, okay, ne? Ja. Aber dass da einfach dann mal zwei stehen bei einem Festival, so, ja, das war schon so. Warum? Ne? Oder halt auch gerade beim G20-Gipfel, wo dann die Videos waren, wo die Leute dann, also die ein bisschen außerhalb von Hamburg gefilmt haben irgendwie, was da so an Gerät nach Hamburg gefahren wurde. Und das war alles Polizei, das war nicht irgendwie Bundeswehreinsatz, ja, im Inneren, aber da standen halt wirklich, da kamen gepanzerte Fahrzeuge, von denen du denkst, mit denen, weiß ich nicht, konntest du vor 20 Jahren noch einen Krieg gewinnen.
Ja, ja, auch diese Hubschrauber in der Luft, ja, die da auch irgendwelche Schießrohre dran hatten.
Schießrohre?
Und mir fällt jetzt gerade noch eine Situation ein, diesen Sommer war ich in Budapest auf dem Sziget Festival und da gab es ein Militärgelände, das zu so einer Art, also wir hatten da das Glück auch da sehr viel so zu erleben, und wurden da rumgekarrt und hier was essen und da die Aussicht genießen und. Dann kam, an einem Tag durften wir, also sind wir auf so ein altes Militärgelände gefahren. Das hieß auch irgendwie Cold War Park.
Cold War Park?
Genau. Und das heißt, sie haben da ganz viel alten Schrott aus der Sowjetunion und machen da sich eigentlich auch so einen Spaß draus und ich war die ganze Zeit so, ey, nee, ich will da eigentlich gar nicht hin und wie Panzer fahren dürfen wir da und fand es sehr komisch und es war alles so ein bisschen so, auch so die Leute, die da gearbeitet haben vor Ort, hatten halt diese Military-Kleidung an und waren die ganze Zeit so also engartig drauf und wir sind dann mit so einem alten Flugzeug geflogen, was aber gar nichts mit Militär oder Krieg zu tun hat. Das war das erste, das war ein älteste Passagierflugzeug irgendwie aus der Ukraine oder so.
Super, welche mit meiner Flugangst genau richtig so.
Also es war mega geil, das hat richtig Spaß gemacht. Aber wir sind ständig mit so alten Panzern da übers Gelände geheizt und du denkst, was ist hier los? Und irgendwann bin ich aber auf so einem Schrottplatz und dann sagte der zu mir, da war es dann auf einmal so ein normales Gespräch, dass sie das da lieber sammeln, die ganzen Kriegsspielzeuge, sage ich jetzt mal, die ganzen alten Sachen, und halten sie dort und recyceln sie auch hier und da oder stellen sie eben aus, weil es auch ein großes Museum ist, um zu verhindern, dass die irgendwie nach Afrika geschickt werden und dort halt Krieg mitgeführt wird. Oder
trotzdem
so.
Wahrscheinlich genug passiert sein. Aber,
ja, eben, aber das war dann so ein bisschen, wo ich dachte, okay. Und dann gab es die Möglichkeit, dann sind alle, sollten alle schießen, durften so mit Maschinengewehr und das haben so AK-47, wie auch immer diese AK irgendwas 40. Und hier die Pistole auch und die Schusswaffe und können halt alle mal schießen gehen. Und ich so, nee, sorry Leute.
Brauche ich nicht.
Es war wirklich... ein großer Teil dieser Gruppe war so, oh geil, schießen, yeah. Und ich war wirklich halt bei mir so richtig so, nee, im Leben nicht.
Ich glaube, ich würde es auch machen, einfach aus Neugier.
Ja, dir wird es angeboten, du machst es da in so einer, auch so einer Schießrange, du hast da vorne halt irgendwie so eine Schussscheibe da und du kannst dir dann irgendwie aus einer bestimmten Palette was aussuchen, kriegst deine Kopfhörer auf, deine Patronen da eingelegt, dann alle gucken natürlich da und passen auf, alles super sicher. Und dann darfst du halt irgendwie bum, bum, bum machen. Und ich habe mir die Vorstellung war so, nee, ich setze mich hin, trinke erstmal einen Kaffee. Ne?
Schön und, gemütlich, in meinen Panzer.
Und ich habe aber auch trotzdem mich gleichzeitig nicht empfunden, von wegen alle, die das jetzt hier machen, sind scheiße. Sondern nur für mich persönlich, ich meinte so, weil da waren ja auch Freunde von mir dabei, meine ich so, ja, macht. Und ich bin auch gespannt, wie was ihr zu berichten habt. Aber ich will es einfach nicht, ich will einfach nicht. Und die haben dann auch gesagt, ja, gut, jetzt haben wir mal geschossen. Mhm. Ne?
Das
also,
war das.
Wir haben halt sogar eher mehr Respekt davor bekommen und noch mehr wahrgenommen, dass das halt einfach ein Kriegsmittel ist oder ein Tötungsgerät ist, so ungefähr. Also sie sind jetzt nicht danach rausgekommen und gesagt, geil, ich will noch mal. Aber naja.
Ja, na, es gibt ja auch diese, weil du auch gerade meintest, oder Carsten hat ja auch erzählt, mit dem Polizisten im MP im Anschlag steht, es gibt ja in den USA Open Carry States, ne? Also wo es erlaubt, nicht nur erlaubt ist, Waffen zu haben, das ist ja grundsätzlich so, Second Amendment, aber die, die halt öffentlich ihre Waffen rumtragen können. Ne? Also normal, also nicht so wie hier, ne? Stichwort alles schön im Safe zu Hause und ganz sicher weggeschlossen und so, sondern die können halt dann, da siehst du dann bei McDonald's jemanden in der Schlange mit einer AK-47 auf dem Rücken geschnallt, so, weil der darf das halt und der macht das dann auch. Schlimm. Wo ich dann auch denke, so, ja, das eine ist ja, das zu dürfen.
Ja.
So, also ich finde, die Gesetzgebung in Amerika müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, die Waffengesetzgebung gehört mal grundsätzlich überdacht. Ja. So, nicht nur wegen dem Las Vegas-Attentat, sondern grundsätzlich. Aber das dann, das auch zu wollen, das will mir halt nicht in den Kopf. Ne? Also zu sagen, okay, ich bin halt, ich fasziniert von Waffen und ich kann das auf einer Ingenieursbasis nachvollziehen, weil ich finde, Waffen sind eine ingenieurstechnische Meisterleistung.
Ja.
Einfach so auf dem kleinen Raum eine Explosion zu kontrollieren und in die Richtung das Projektieren, so alles super. Nur, sie haben halt nur den einen Zweck, Dinge zu töten. So, und dafür, da hört es dann bei mir auf. So, dann ist jegliche Faszination vor diesem Gerät weg. Mhm. Und das dann so in den öffentlichen Raum zu tragen und zu sagen, ja klar, nehme ich mein Sturmgewehr mit zu McDonald's, weil ich darf das und ich will das auch. Das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen.
Ich habe immer Angst, dass man jemand wegnimmt und dann um sich stimmt, schießt. Das also das denke ich auch bei den Polizisten,
die
dann beim
Lollapalooza stehen. Oder so, ne? Aber, ja. Also die beim Lollapalooza, die waren auf jeden Fall geladen, aber wenn der jetzt bei McDonald's steht, aber der hat wahrscheinlich einfach nur die Waffe dabei.
Ja,
so,
aber
das Geilste. Ist
also. Ja, aber auch so, ist ja auch so ein Polizist kann mal träumen. Also, ja. Und dann kommt einer, macht pum. Ja. Und das ist so, oh Gott, nie, lass die doch zu Hause, Mensch.
Du Polizist.
Das ist zwar dein Job, aber lass doch zu Hause.
Ja, das ist ja, es ist ein, ich habe da ganz klare Meinung zu, aber ich will, warum ich das immer wieder betone, ich will aber trotzdem auf keinen Fall sagen, alle, die es halt fasziniert oder so, sind scheiße.
Nö,
ich kann es schon ganz schwer nachvollziehen.
Genau, es ist halt nicht meine Faszination, aber ich bin auch dafür an anderen Dingen fasziniert, die andere komisch finden.
Ja, also eben.
Das stimmt.
Also so nee. Tentakelpornografie und so komische Dinge.
Echt mal.
Ja, also insofern, habt alle eure Vorlieben. Ich glaube, was Gesetzgebung angeht, bin ich da ein bisschen herrscher als bei Drogengesetzgebung. Also ne, Stichwort, was sollte verboten werden? Privater Schusswaffenbesitz, meiner Meinung nach, und da bin ich auf jeden Fall in der Minderheit, sollte verboten werden. Weil es gibt halt keinen Grund.
Ja.
So.
Da bist du in der Minderheit?
Ich glaube, ja.
Ich habe Angst. Ja, ich bin bei dir auf jeden Fall.
Ich glaube, da bin ich in der Minderheit. Also wenn man Sportschütze ist und das als Hobby betreibt, wie gesagt, kann das gerne da irgendwo auf der Shooting Range verwahrt werden. Die Pistole, die kann man ja haben. Also Besitz heißt jetzt, also man kann sie sich selber kaufen, aber halt zu Hause aufbewahren, sagen wir mal so. Dafür gibt es meiner Meinung nach keinen Grund.
Nee, finde ich auch. Und die Patronen zum Beispiel brauchst du auch nicht zu Hause.
Genau, da vielleicht also, ja, genau, die Waffe zu Hause haben, aber die Patronen
kannst
brauchst
du sehr
dann
putzen
so.
Und ja, genau. Schön, also
das
viele, das viele mögen das wahrscheinlich auch, dies in ihrer Vitrine zu präsentieren, das, wie andere ihren Wein oder ihre Zigarren irgendwo in einem Humidor oder so haben,
ja,
wollen.
Stimmt.
Finde ich das dann vielleicht toll zu sagen, guck mal hier, das tolle Ding habe ich
meine
hier.
Meine AK-47.
Aber die Munition vielleicht, die muss man
jemand
wirklich.
Hat jemand von euch mal Paintball gespielt? Das
ja.
Ist ja auch so, ja. Nee. Also ich noch nicht, irgendwie hat sich einfach noch nicht ergeben. Ich würde es aber gerne auch mal probieren,
genau,
sicherlich.
Ja.
Aber es ist halt auch eine Art Kriegsspiel und
ja.
Schießen und Abschießen und Jagen.
Genau,
und,
ne? Ich spiele ja auch hier auf dem Computer die Shooter und so. Also mache ich ja auch, ne? Aber das ist nicht, weil ich die Faszination der Waffe habe. Ist ja auch beim Paintball, da hat man ja, sehr, also gut, die wirklich das ernsthaft betreiben, werden wahrscheinlich auch ihre Waffen, also die Paintball, man sagt ja nicht Gewehre, sondern das heißt, er hat irgendwie so anderen, ist auch egal.
Okay.
Also die Waffe, mit der man sie Paintball schießt, also sind da natürlich auch wichtig. Aber für mich, der das einmal in seinem Leben bisher gemacht hat und sagt, ja, war witzig, aber muss auch nicht weiter, der ist halt so ein Ding, womit man Paintball schießt. So.
Wie funktioniert ein Paintball? Da sind doch zwei Teams. Die,
so,
nein, aber also das ist ja auch so ein Spielprinzip, ne? Man, die einen schießen die anderen ab und wer die anderen abgeschossen hat, hat gewonnen.
Richtig.
Ja.
Ich habe, also nee, ich habe schon, ich, es gab schon oft so die Diskussion, so ob man so mal einen Betriebsfeier da oder irgendwie so, so Teambuilding,
ja, Teambuilding, ja.
Aber irgendwie so, dass wollen man da so, so einen Ausflug macht. Ey, ich würde da wahrscheinlich stehen, und ich wäre ganz, es wäre so ganz typisch, ich würde sagen, ja gut, dann.
Wo gibt's hier Kaffee?
Ja, ich wirklich, ich hätte einfach, ich hätte gar keinen, dieses, das, ich hätte diesen Kitzel in mir würde sich nicht entfalten, dieses, yeah, jetzt mache ich Jagd auf dieses andere Team aber, und schieß die ab, ich, peng, peng.
So ganz häng mich doof, hier hinter den Heuballen. Das ist auch so ein Mädchen-Jungs-Ding irgendwie, glaube ich.
Ja,
also
das
wenn,
kann
wenn
sein.
Ich von meiner Kindheit ausgehe, da sind die Jungs halt wie die Irren durch den Garten gerannt und haben sich gegenseitig mit irgendwelchen.
Mit Plastik, mit diesen Revolvern,
genau.
Wo diese roten Ringe reinlegen konntest, kennst du
ja, immer,
die
dann so,
puff, hier so puff, machen.
Genau. Ach, bei uns hätte aber auch schon Ast gereicht, der halt wie ein Gewehr aussah. Also
ganz früher, ja. In der DDR noch, wir hatten ja nichts.
Ein Holzklotz hier, stützt
ja,
dir
genau.
Was.
Ja, das kann
die,
echt
die
sein.
Die Mädchen immer so, oh nee, immer Puppen.
Ja, ich, genau, nee, blöd, auch nicht. Puppen nicht, also, sondern ich bin dann eher so, also als Kind war ich dann eher so, ach nö, lasst mich mal, ich gehe was lesen, so. Also,
ach,
weil,
die feine Dame.
Nee, weil ich auch so, ich will nicht so mit so Leuten zusammen, wollte ich immer nicht so viel. Und das, also auch Puppen, ach egal. Aber das ist so, das wäre so wirklich, ich hätte ach nö, das macht mir einfach keinen Spaß. Mhm. Und das, wir hatten die Diskussion, gehen wir paddeln oder wollen wir, glaube ich, Paintball spielen? Ich glaube, das gab es bei uns als Abstimmung. Und ich so, oh nee, wenn wir Paintball spielen gehen, wäre ich, bin ich krass.
Das hätten
wir
auch gut kombinieren können.
Ich finde es halt.
Auf der Alster schön.
Also ich finde halt, weil ich schieße dann, also ich ziele auf einen Kollegen und schieße den dann ab. Mhm. Und der wird getroffen. Das tut dem ja auch weh in dem Moment, wo der Farbbeutel auf den drauf knallt. Ne? Und man sieht auch noch aus wie ein Soldat offensichtlich. Und das finde ich, das wäre nichts für mich. Ich finde es wiederum im Heidepark, da gibt es was ganz Tolles. Da gibt es so eine Pirateninsel und da musst du, da sind halt welche an Land, die haben so Wasserspritzgewehre, sind das nicht, irgendwie
naja,
so Apparaturen.
Schläuche mit Wasser.
Genau, und die auf dem Boot in der Mitte stehen, auch kann man auch dann mit Wasser die Leute abschießen.
Okay.
Und das finde ich witzig. Das finde ich mega witzig.
Aber es ist ja, ja gut, das ist
ne? Dass man die halt so, ich habe dich mit Wasser nass gemacht und so. Und dann kriegt man dafür auch Punkte und so.
Das ist das Äquivalent von Wasserbomben, oder?
Ja, ja, Wasserbomben finde ich auch cool. Ja. Und, also, ne, das
aber auch da schon, warum man das Bombe heißt, ne? Ja. Wasserbombe.
Weil
ist ja im Prinzip bloß ein
explodiert.
Ja, aber es ist bloß ein Luftballon mit Wasser, also ein bisschen ja. Dünner.
Ja. Wasserbomben finde ich gut.
Wasserbomben finde ich gut. Aber das ist tatsächlich so, Betriebsausflüge heutzutage, also nicht, dass ich einen Betrieb hätte, wo das oft passiert, aber kommt mir so vor, als würde das im Moment zwischen Stand-Up-Paddeln und irgendwie so Go-Kart fahren oder Paintball. Das ist so, das sind so die einzigen Optionen, die so als Gruppenaktivität.
Wir sind ja als.
Ist gerade im Trend.
Im Trend sind,
wir sind genau. An der Rapodetalsperre gefahren und sind an so einem Seil so runtergeschnickt.
Das war,
das Tal. So.
Das war geil.
Ah.
Ja, also es hat aber wenig
für die Leute,
die Gruppe.
Die sich Bungee-Jumping nicht trauen.
Genau. Das war als Gruppenevent, aber ja, du bist halt, warst ja doch auf dich allein gestellt und bist dann im Seil.
Ja,
was
ist
mache ich, was mache ich, was mache ich hier?
Aber ihr habt zusammengesoffen.
Am Ende bist du immer alleine.
Ja. Den letzten Schritt.
Genau.
Hab ich in dem Moment auch gedacht,
den letzten Schritt immer alleine tun.
Also das Paddeln, also wir fahren kein Stand-Up-Paddeln, wir saßen halt richtig,
also Paddeln halt, das ja. Stand-Up-Paddeln ist auch nicht Paddeln, das ist einfach
da bist
nur,
ja auch alleine meistens auf deinem
auf,
scheiß
stell dich auf dem Brett und sieht doof aus.
Ja.
Nee, aber ich saß, als es noch hier
ich glaube, jetzt hast du mehr Feinde gemacht, als mit deiner Waffe.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, tut mir leid, ich finde es einfach, es sieht albern aus. Also, es kann ja Spaß machen, aber es sieht albern aus. Ich war, ganz kurz, als es hier noch wärmer war, saßen wir hier am Ufer vorne beim Molecule Man, die Berliner werden es kennen da, an der Arena, am Ufer. Und da saßen wir da und haben auch ein bisschen Bierchen getrunken und so. Und da kam dann wirklich so eine Gruppe und du hast genau gesehen, das war ein Betriebsausflug. Mhm. Das war so ein Büro, die mal was Cooles machen wollten. Mhm. Und da waren dann vorne die, wo du genau gesehen hast, das waren die, die das vorgeschlagen haben. Die waren halt voll enthusiastisch dabei. Und hinter dem Lehrer ist es ja nicht, aber dem Instructor, also der die Gruppe da so anführt und hinten abgeschlagen waren die wirklich nie Lust, keine Lust hatten da drauf. Die saßen auf dem Ding, haben irgendwie gepaddelt mit den Füßen und so und haben ewig gebraucht, bis sie von der, ich glaube, der Oberbaumbrücke bis zum Molecule Man war die Strecke, so irgendwie dazwischen. Und dann, und das hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, bis dann irgendwie Janine aus dem Büro auch noch angekommen ist, während irgendwie vorne Jochen und, keine Ahnung, die das vorgeschlagen haben, schon längst am Molecule Man waren. Das war war so witzig, wo du genau gesehen hast, es waren irgendwie 3-4 Leute, die wollten das und der Rest war einfach so, ja, okay, es ist halt ein Büroausflug, wir müssen es machen.
Ich wünsche mir, dass unsere Zuschauer mal schreiben, was sie für Betriebsausflüge machen.
Oh ja, ja,
weil ich würde gerne mal was Cooles machen.
Genau, entweder besonders coole Ideen für Betriebsausflüge oder Büroausflüge, wie man es nennen will. Betrieb klingt mal so wie nach Förderband.
Meine Oma sagt auch immer, wie läuft's im Betrieb?
Genau. Wie geht's in der Brigade? oder am liebsten noch ganz schlimme Stories von wirklich fehlgeschlagenen Betriebsausflügen. Die würde ich auch cool. sehr gut finden. Ja. Also schreibt uns das. Das
also es geht bestimmt noch schlimmer als Stand-Up-Paddling. Aber auch natürlich auch viel besser. Weil ich habe auch, wir hatten natürlich noch die Idee, wenn es regnet, dann gehen wir bowlen.
Mhm. Ja, ist Klassiker.
Auch cool, aber das machst du ja nicht den ganzen Tag. Also dann spielst du halt 3 Partien und dann denkst du, ja, okay, hier Ingo kann richtig gut die Slides.
Mir tut der Rücken weh.
Ja. Und hier die Dings aus der Dingsabteilung, die schon wieder besoffen. Nee, genau. Und hier hat auch, ich habe auch immer die falschen die Klamotten
anderen, beim Die anderen hängen schon wieder auf dem Klo.
Ja, ja, das ist, also das, da möchte ich schon gerne mal ein paar Tipps und Tricks wissen. Wisst ihr eigentlich, warum die Molecular Man da stehen und was sie für eine
die
Bedeutung haben?
Das sind die Bezirke, ne? Die Bezirksgrenzen, genau. Die aufeinandertreffen. Aber warum das nur ausgerechnet so eine Statue sein musste?
Das musste die Künstlerin, fragen. Ich glaube, es war, Künstlerin? Ja, der Künstler, ich dachte, das wäre eine Künstlerin. Nein, weiß ich nicht mehr, aber stimmt, weil da Treptow, Kreuzberg genau. und Ja. Friedrichshain aufeinander.
Und, weil wir sie vorhin schon erwähnt haben, die One-Up-Crew hat da mal ein Fahrrad dran gehangen.
Das habe ich auch.
Ja. Geil.
Ja, die sind irgendwie, die haben ein Fahrrad angesprayt, ja. auch so silber, und sind dann mit einem Schlauchboot hingepaddelt und sind hochgeklettert. Auch wieder so ein wahnsinniger, ja. wo du denkst, so Gott, verletzt euch nicht, Jungs. Mhm. Und haben das in der Mitte, haben so ein Fahrrad dran gehangen, was dann wurde wochenlang tatsächlich auch in Berliner Blätterwald gerätselt wurde, warum und wer das so gemacht hat und warum das da hängt und so. Und das hat auch ewig gedauert, bis die Feuerwehr oder wer auch immer das dann abgemacht hat, das abgekriegt hat irgendwie. Weil sie halt das so auf halber Höhe so hingehangen haben, dass niemand rankam.
Ach, wunderschön. Ja.
Sind auch mal sehr schöne Aufnahmen, die sie machen. Ne? Also gerade
die
bei
Videos sind sehr geil.
Mit dem U-Bahn-Waggon, was wir vorhin gesagt haben, sehr geile Drohnenflüge.
Richtig,
und so.
Ja, die geben auch starke Mühe, Macht halt.
Genau, on time. Ja.
Grüße.
Grüße, ja. Warum? An wen auch immer.
Wir finden euch gut.
Wir finden euch beeindruckend. Ja. So, dann haben wir noch ein Thema, was Carsten nicht so interessiert, obwohl es ihn eigentlich am meisten angeht.
Da wollte ich gerne mal eure Meinung wissen.
Ja, genau. Janine hat geschrieben, wie schafft man es im Familienurlaub, wir haben ja Sommerferien, ne? Mein schönstes Ferienerlebnis, die Kinder dazu zu bringen, Interesse an den Ausflügen und Aktivitäten zu haben. Carsten, erzähl doch mal.
Das ist tatsächlich nicht immer ganz einfach. Ne? Also wir sind dieses Jahr ins Legoland gefahren, da hatten die total Interesse dran.
Ja.
Für die Eltern, ich fand es auch cool. Ein bisschen Kinder mal ein bisschen Achterbahn fahren. Und ansonsten, bei uns, ich kann ja bloß meine Erfahrung sprechen, ist halt so, also entweder man fährt halt irgendwo hin, wo man von vornherein weiß, okay, es gefällt den Kindern auch, wir fahren halt gerne in die Berge.
Das ist auch was für Kinder.
Ja. Irgendwie fahren gerne in die Berge, wo man auch irgendwie ein bisschen mehr erlebt, als vielleicht nur am Strand liegen.
Was? Warum lebt man denn mehr an den Bergen als am Strand?
Ja, Dinge. Das hängt auch damit zusammen, dass ich halt nicht dieser typische Strandurlauber bin vielleicht. Ach so, okay. Und das jetzt irgendwie auch an meine Kinder weitergebe, automatisch.
Schirmchen trinken und am Sonnenschirm.
Aber ansonsten ist es tatsächlich schwer, irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Hm. Also es gibt dann halt einfach so diese Bestechung. Passt auf, wir gehen heute irgendwie in Park XY und morgen dafür müsst ihr mit uns an Strand, nein, ins Museum.
Oh ja, Museen sind ja. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ja, wie gesagt, weder Kinder, aber so aus Rückblicken, weder Kinder noch Urlaub. die Familienurlaube, also irgendwann hört man ja dann ganz natürlich damit auf, mit den Eltern irgendwie wegzufahren, aber als es dann noch so war, das Langweiligste waren tatsächlich immer die Ausflüge. Also ich weiß nicht, ob ihr das, wir haben damals, als dann die Reisemöglichkeiten vielfältiger wurden nach der Wende, sind wir dann tatsächlich so mal so in die ganzen Mittelmeerstaaten geflogen und auch mal irgendwie so Gran Canaria und so Geschichten. Und da war dann immer, das war halt so der typische Netto-Urlaub sozusagen, ne? Du bist, oder Neckermann.
Neckermann, ne?
Nicht Netto. Neckermann-Urlaub. Du bist halt in einem, Urlaub. Bist halt in einem Pauschalhotel und hast dann, kannst dann da so Ausflüge buchen, die auch wieder nur große Busladungen bedeuten, wo du irgendwo in eine Ruine gekarrt wirst und dann steht.
Sand und Leute.
Ja, genau. Und dann wird halt dir erklärt, hier war damals Kaiser so und so, oder keine Ahnung. Ne? Und ich habe immer so, alles so langweilig. Also als Kind, Jugendlicher, je nachdem, wie man es nennen will, ich kann das schon nachvollziehen, dass man, dass die Interessenlagen von Kindern und den Eltern grundsätzlich unterschiedlich sind.
Ja.
Also ich habe dann die Anja-Schiene genommen, habe immer nur gelesen, während der Busfahrten, während die da irgendwas erzählt haben, wie dann hier so links und rechts die Dünen aussehen und so. Also es war so.
Ich war als Kind ja nicht so oft im Urlaub. Also wenn,
wir hatten ja nichts.
Wir waren in Hefe. Also ja doch, es hat tatsächlich Geld, monetäre Gründe. Aber wir waren im Skiurlaub und das war cool. Dann hier, zack, habe ich einen Skilehrer gekriegt, der hat mir gezeigt, wie man Ski fährt, dann bin ich den ganzen Tag Ski gefahren. Mhm. Und das fand ich geil. So, meine Mutter, weiß ich gar nicht mehr, was die gemacht hat.
Mhm. Ja, sie war so lange mit dem Skilehrer.
Wahrscheinlich. Also ich fand es halt, also die hat mich ja dann auch alleine da halt irgendwie Skifahren lassen. Die ist selber auch viel gefahren, aber ich musste nicht ständig mit ihr zusammenhängen. Mhm. Und das war cool, also die Aktivität, die wir da hatten. Aber sonst, weiß ich gar nicht mehr, wo waren wir denn sonst im Urlaub? In Budapest waren wir auch, also in Ungarn waren wir.
Städteurlaub.
Und da durfte ich halt immer machen, was ich, also da, wenn die halt Ausflüge gemacht haben.
War es dann alt genug, ne? Also jetzt kommt natürlich noch dazu, das heißt auch noch die Verschiebung, so meine Kinder sind halt irgendwie, wie alt sind die? Ich glaub, sieben und irgendwas.
Sieben und irgendwas.
Ja, aber wie alt sind die? Robert, sag doch mal schnell.
Hier,
ja, also ich habe aber.
Neun, aber ja. Ja, und dann verschiebt sich das dann natürlich, wenn sie dann groß genug sind, dann sagt man auch so, dann macht halt euer Ding so, ne? Und dann geht das, dann ist ein toller Familienurlaub.
Wobei das auch so ein bisschen.
Ich war aber auch sieben, als ich im Skiurlaub war.
Na gut, im Skiurlaub, Gott,
meine Mutter
ist. Aber du bist ja auch nicht die schwarze Piste runter, oder? Du bist dann halt nur den Kindern.
Nee, war nur hohe Tatra.
Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber wir hatten mal einen Urlaub, wo. Das war so nach dem Motto, mach doch mal dein Ding, wir treffen uns abends wieder, so nach dem Motto. Und dann habe ich irgendwie so die Dorfjugend getroffen und haben uns, wir waren drei Erwachsene sozusagen und auch drei Kinder. Dann sind wir halt los, haben die Dorfjugend getroffen und die haben uns dann auf ihren Mopeds mitgenommen, cool. In eine Garage, die sie so zum Partykeller ausgebaut hatten und das war total geil. Also alles ohne Alkohol, weil so alt waren wir auch noch nicht. Haben irgendwie Pflaumensaft getrunken oder so. Und hatten halt wirklich, wie es halt so ist, ne, als Kind Zeitgefühl null. Ja. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, viel zu spät, 23 Uhr und auf jeden Fall nach der Zeit, wo verabredet wurde, wir treffen uns hier wieder. Und mein Vater ist damals durchs ganze Dorf durch und hat mich gesucht, weil halt, wo ist der Kerl, ne? Und wir waren halt in irgendeiner Garage, keine Ahnung. Und kamen dann irgendwann wieder. Und dann haben die mich so rund gemacht, das weiß ich noch, ich hab so einen Mecker bekommen.
Mann, haben die mich rund
gemacht. Ne, aber wirklich, also es war halt so, das ist halt der Nachteil dann von, mach doch mal dein eigenes Ding, gerade in einem vielleicht noch fremden Land oder so, das ist auch nicht ganz so.
Also, nee, also ich weiß zum Beispiel, ich glaube, ich bin einfach genügsam, auch unter sieben oder so waren wir oft an der Ostsee und da saß ich mit meinem Buddelschüppchen da.
Das haben wir auch gemacht.
Dann haben wir uns dann habe ich stundenlang Muscheln gesammelt und dann gab es schon wieder Essen. Und dann hat man wieder Muscheln gesammelt, sie hat sich im Sand vergraben, war wieder im Wasser drin, hatte dann so ein Spielding, so ein aufblasbares.
Und alles nur am ersten Tag.
Und das konnte ich den ganzen Urlaub
schwimmen. Dann sind sie auch schon wieder zurückgefahren.
Ja. Hauptsache, ich kann irgendwo schwimmen und meiner Quietscherente spielen, so ungefähr. Ich war da anscheinend, und dann war ich ja immer im Ferienlager. Und dann die ganzen Aktivitäten, die wir da gemacht haben, die musste man dann halt machen.
Mhm. Aber die waren ja auch speziell nur für die Kinder gedacht, dass sie dann halt die unterschiedlichen Familienurlaub.
Und das passieren ja nicht sowieso.
Und ich glaube, das hat meine Mutter, die ist auch nicht so, die fand das, glaube ich, cool. Die hat gesagt, Mensch, die kriegt ihre Aktivitäten, alles, was man so braucht, damit das Kind ordentlich entlassen wird, schickt die ins Ferienlager. Hm. Und ich fand's super. Also ich fand das auch cool da im Museum. Vielleicht war ich auch
komisch. Du bist auch anders als
ich. Einmal musste meine Mutter mit mir nach Trier fahren, damit ich was Altrömisches sehen kann, weil wir uns die Reise nach Rom nicht leisten konnten.
Ich muss was Altrömisches sehen. Hatte ich auch früher immer das Bedürfnis.
Ich weiß, ich war so ein komisches Kind, ey. Aber hat sie gemacht, ne? Dann hat sie gesagt, okay, und dann fahre ich mit dir dahin, quer durch Deutschland, hier so einen Roadtrip gemacht. War mega geil. Ich fand's super.
Und was war das denn? Eine Kirche? Oder
na,
was hast
die
du
Porta Nigra.
Ach so.
Dann gibt's auch ein kleines Amphitheater und es gab auch eine alte römische Straße, also so ein paar riesengroße Pflastersteine, die dann, ich fand's nur gut. Und dann waren wir in Cochem an der Mosel, da gab's eine Ritterburg. Ich so, oh Mama, eine Ritterburg, wir müssen sofort in die Ritterburg.
Also hattest du oder deine Mama und du im Prinzip das umgekehrte Problem.
Ja, ja.
Du hattest die Frage, wie kriege ich meine Mama begeistert dafür, was ich sehe.
Sie war auch eher so, sie hat alles für mich getan, weil ich glaube, sie wäre von sich aus jetzt nicht nach Trier gefahren. Wenn ich ihr nicht gesagt hätte, du, wenn wir nicht nach Rom fahren können, weil es so teuer ist, dann können wir auch nach Trier fahren.
Mindestens nach Trier.
Und dann hat sie gesagt, ja, okay, gut, machen wir das. Das war so cool.
Aber der Trick ist sozusagen, Dinge tun oder einen Urlaub schon so planen, dass es kindgerecht ist, sagen wir mal. Also nicht sozusagen die Kinder mitnehmen zu einem Urlaub, den man sowieso machen würde. sondern wäre den Urlaub, um die Kinder herum zu planen.
Sozusagen ein Tipp, ne?
Ja, wir wollen ja hier auch ein bisschen Ratschläge loswerden, ne?
Ja, aber wie gesagt, also bei uns ist es halt so, dass die Interessen dann eh ähnlich sind, ne? Also, weil du gerade auch die Ritterburg erwähnst, also wenn wir halt irgendwo sind und ich sehe deine Burg, dann will ich die auch sehen. Und
dann
und dann wollen die Kinder dann auch, also sind halt die Schnittmenge der Interessen ist dann halt schon ähnlich irgendwie.
Das sind auch deine Kinder.
Ja.
Ritterburgen sind so cool. Ja. Oder Schlösser und so. Was ich als Kind immer scheiß fand, war spazieren gehen.
Ja.
So immer, oh, wir gehen jetzt mal schön spazieren, nach dem Kaffee trinken. Oh, nee.
Schönen Stadtgang.
Und ich so, oh nee, kann ich nicht hierbleiben, weiter Playmobil spielen. Nee, du gehst jetzt auch mal an die frische Luft, wir müssen jetzt mal gehen, jetzt mal spazieren. Und dann läufst du halt neben den Erwachsenen die ganze Zeit irgendwas labern, was dich nicht interessiert und denkst mal so, boah, spazieren.
Also wir haben jetzt halt das Problem, hatte ich vorhin schon gesagt, so Pilze suchen im Wald. Wir so, ja, meine Frau und ich Pilze suchen, ja, yeah. Und die Kinder so, nee. Die kannst du halt leider auch noch nicht so zu Hause lassen komplett irgendwie.
Ja, Pilze suchen, auch gutes Beispiel, fand ich auch ziemlich scheiße als Kind.
Ach, ich liebe Pilze suchen.
Und du läufst die
ich
ganze
auch, aber
Zeit
ich kann schon
so
verstehen, dass Kinder das ja langweilig finden.
Ja, und dann versuchst du halt, nee, ihr kommt jetzt mit und dann spielt halt irgendwas Cooles im Wald. Dann jagt er euch halt mit Holzgewehren.
Ich weiß noch, wir haben mal so eine Wanderung gemacht, die wirklich lange war, irgendwo auf die Zugspitze, glaube ich sogar, war das. Also wir waren wirklich lange, lange unterwegs. Wir
sind Rügen gestartet.
Wir sind Rügen gestartet, ja, auf die Zugspitze gewandert. 8 Stunden, so hat es gedauert. Ja, war ja aber flotter Marsch.
Verstehe ich schon, dass es denen Spaß gemacht hat.
Nee, das war aber auch mit ganz vielen Kollegen und Freunden damals noch von meinen Eltern, so eine größere Gruppe, wo oft ein paar Kinder dabei waren und die haben, also die Erwachsenen, haben einen Jugendlichen abgestellt, der sollte uns Kinder bespaßen während der Wanderung, sodass wir, und der hat die ganze Zeit John Sinclair Romane, also
okay.
Romane so Heftchen nacherzählt und hat uns die ganze Zeit irgendwelche Gruselgeschichten erzählt und wir haben wirklich nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ja. Irgendwann waren wir oben. Ja. So, das war halt wirklich so die krasseste Wanderung, die ich da auch bis heute, glaube ich, je gemacht habe und habe nicht gemerkt, wie lang das war. Also es war wirklich, das ist ein vielleicht ja, auch noch so ein Trick, ja, so ablenken, die Kinder ablenken von dem, was gerade Langweiliges passiert.
Stimmt.
Muss halt irgendwann einen Jugendlichen dabei haben, der das macht.
Der auch John Sinclair kennt.
Genau. Also Vorbereitung auf den Urlaub, John Sinclair-Romane auswendig lernen.
Also es wäre halt interessant zu wissen, wie alt die Kinder von Janine sind, damit man so ein bisschen weiß, aber.
Genau, ich glaube, ab einem gewissen Alter ist es dann auch zu spät. Also da kannst du, glaube ich, nichts mehr, kannst auch nicht mehr mit John Sinclair-Romanen kommen. Da, die machen dann halt ihr Ding.
Ja. Ja.
Irgendwann muss man auch aufhören, mit Kindern in den Urlaub zu fahren. Ja. Kinder sind so scheiße.
Nicht alle. Die meisten, nicht. Aber nicht alle.
Nicht alle. Nein, das stimmt auch nicht. Scheiße sind sie nicht, aber sie sind halt, sie haben halt ihre eigene kleine Welt und auf die muss man sich einstellen. Und wenn man das nicht will, dann ist schwierig.
Jo.
Jetzt haben wir die ganze Sendung fast nur mit Zuschauerpost verbracht.
Das ist toll.
Das ist kein Problem.
Ich,
du musst los, ne?
Ja, müsste mich jetzt an der Stelle auch verabschieden.
Ja, dann machen wir auch dicht hier, oder?
Das ist nämlich auch, also spätestens jetzt sollten die Zuschauer wissen, okay, die Frau und die Männer, wir senden hier gerade aus Berlin. Weil, wenn ich hier bin, muss ich natürlich Termine.
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 Ich habe tatsächlich auch einen Termin.
Ach, siehst du?
Ja. Ich auch, ich habe wegen der Kinder.
Ja, Kinder.
Ich muss noch ein paar schon sind ja rum.
Die sind noch im Wald. Das ist mir gerade eingefallen bei der Geschichte.
Die Waschmaschine. Gut. Ja. Aber schreibt uns weiterhin eure Fragen.
Genau, zu einer Zuschauerpost sind wir nicht gekommen. Joram, Entschuldigung, machen wir nächstes Mal.
Genau, Joram wird ja sonst sehr bevorzugt behandelt. Also genau. Deswegen kann auch noch mal ein bisschen warten.
So. Wir haben ja jetzt eine Telefonnummer, wir rufen mal durch.
Wir simsen dir.
Genau.
Schicken dir Emoji-Con.
Es war mir eine Freude, ihr Lieben. Danke, dass ihr hier wart. Ich könnte ruhig noch was sagen, weil ich muss noch das
Auto suchen. Achso, du redest mit uns.
Ja, mache ich auch.
Genau, also wir haben eine E-Mail-Adresse, die findet ihr auf der Webseite.
Ach, Anja, wieder der Profi. Ja, erzähl, komm.
Die Webseite heißt expertengespräche.ru, Expertengespräche mit AE beim Äche. Und da könnt ihr alle Folgen hören und da könnt ihr auch einfach kommentieren oder halt auf den Button mit der E-Mail drücken.
Genau, ganz wichtig nochmal die Erfahrung mit Betriebsausflügen.
Oh, das ist ganz
Betriebsfeiern,
wichtig.
Ausflüge, alles was so
Weihnachtsfeiern, die ja auch an
Dingen,
anstehen.
Oh ja, Weihnachtsfeiern ist auch mal eine Idee.
Mit Dingen zu tun haben, wo man lange Zeit mit Leuten verbringen muss, mit denen man sonst nur zusammenarbeitet.
Ja, genau, die aber cool sind. So, schreibt. Oder auch uncool. Zuschauer@expertengespräche.ru ist die Adresse.
Mann, ich bin so stolz auf dich.
Oder ihr könnt uns auch twittern.
Ja.
Und dann @laienplausch erreicht ihr uns. Ja.
Auch das.
Carsten, hast du noch irgendwas zu pluggen? Hast du noch einen YouTube-Kanal, den du loswerden
willst? Lass ihn kommen da.
Ich sitze da und staune
einfach. Ja, ne? Das ist
über Anjas Professionalität. Das ist der, ja.
hier, die wir nicht im Medienbusiness
haben. Aber gut, arbeiten. Wir haben auch viel Geld bezahlt, dass wir sie da irgendwie rausgelöst haben. Stimmt, ja. Anderen Sache.
Teuer genug war es.
Ne?
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. See it once.